Herzlich willkommen hier aus Cinema Strikes Back im neuen Jahr 2026 zum besten Film- und Serienpodcast auf dieser Seite des Globus und auf der anderen Seite allerdings auch. Oh, ja. Da versteht uns nur niemand leider. Aber ja, ich habe zwei wunderbare Kollegen neben mir sitzen, nämlich Marius und Lenny. Und wir besprechen das neue Jahr, was für Trailer so in der Weihnachtszeit rausgekommen sind. Habt ihr schon eins eurer Jahresvorsätze eingelöst?
Oder gebrochen,
meinst du? Oder gebrochen, ja.
Willst du anfangen, Mario?
Wir haben unter dem Podcast, also wir haben ja darüber geredet, was wir uns so vornehmen, was wir gucken wollen dieses Jahr. Und ich hatte ja ein paar japanische Filme genannt. Und ein Kommentar hat quasi alle unsere Vorsätze so kommentiert, so von Wesen. So bei dir, Lenny, glaube ich, stand easy, ist machbar. Mhm. Bei mir war so, ja, die Blu-rays werden richtig teuer. Ja. So, oh, fuck. Na gut, gucken wir mal. Aber ich konnte noch nichts umsetzen. Ist ja noch frisch das Jahr.
Aber
ich habe es noch vor. Aber ich habe es auf jeden Fall noch vor.
Ja.
Ich habe so einen Vorsatz abseits von unseren Filmvorsätzen.
Oh, nämlich, bin ich gespannt.
Ja, einfach, es ist sehr basic und langweilig, aber es ist meine Bildschirmzeit reduzieren und vor allem Instagram und alle anderen Apps zu meinen. Und ich habe mir jetzt so eine App geholt, die heißt OneSec. Wenn man sich die holt, dann.
Bist du Philipp Laude?
Ja.
Der hat das nämlich in einer Talkshow im Fernsehen lautstark propagiert.
Ach so, stimmt, das habe ich auch gesehen. Das kam mir auch sehr boomerig vor. So,
und, dann, und, so, so, und das hat halt ein Typ in Deutschland programmiert.
Ja. Also, das heißt, vielleicht ist da.
Ist da Geld geflossen?
Das weiß ich nicht.
Nein.
Bei mir,
das meinte ich nicht.
Bei mir ist auf jeden Fall kein Geld geflossen.
Nein.
Ich wünschte, es würde Geld fließen, aber es tut es nicht. Aber OneSec ist, die könnt ihr euch so auf euer Handy laden und dann könnt ihr so eine App angeben, wofür das aktiviert wird. Und ich habe zum Beispiel Instagram angegeben und dann jedes Mal, wenn ihr auf Instagram klickt, dann habt ihr so 5 Sekunden Zeit, um euch wirklich nochmal zu überlegen, will ich eigentlich auf Instagram? Oder bin ich einfach nur gerade aus Intuition auf Instagram gegangen? Und das zeigt dir an, wie oft du das machst. Und ich habe, glaube ich, gestern das mal gemacht und ich bin ungefähr 70 Mal habe ich auf Instagram gedrückt. Und dann war ich so, aber ich mache das auch wirklich aus Reflex. Einfach so, wenn ich nichts zu tun habe. Und es ist ganz schlimm und ich finde es auch nervig, dass ich diese App habe, weil diese 5 Sekunden sind auch wirklich nervig. Aber ich bin jetzt dabei, einfach mir das abzutrainieren.
Es ist komplettes Suchtverhalten.
Das ist kurze Dopamin-Kicks.
Ja.
Und
du machst anders. Rauch doch.
Ja.
Du.
Das ist, wir sind öffentlich-rechtlich. Rauch doch. Unser neuer Podcast. Aber wir haben, ich habe das so, dass ich mich manchmal langweile auf Instagram, dann Instagram schließe, weil ich mir denke, ach, hier gibt es einfach für mich nichts mehr zu sehen auf dieser App der Trauer. Und dann mache ich Instagram auf, mir langweilig.
Und direkt wieder auf, ja.
Ja, das passiert.
Ja, aber auch dieser Circle so, ah ja, TikTok. Ah, was ist denn auf Instagram so los? Ah, was ist denn auf TikTok los?
TikTok.
es ist so eine ganz, ganz schlimme Spirale. Aber ich habe eh das Gefühl, das ist allen aktuell so ein bisschen, dass man das so austreiben möchte.
Ich weiß, es ist jetzt leider wieder ein Fußballthema, aber ich hab's auf Instagram in einem Reel, so wurde eine Fußballmannschaft interviewt. Das wird mir halt natürlich so irgendwie in den Algorithmus gespielt. Und da wurden die gefragt, was die so für so eine Screentime haben, so am Tag. Und ich schwöre bei Gott, da haben alle ausnahmslos so nichts unter 6 Stunden genannt. Da war so einer mit 11 Stunden oder sowas, einer mit 8 Stunden, einer mit 7 Stunden. Ich so, ja, also da sind wir mittlerweile angekommen.
War das nicht einer der Stranger Things Darsteller, der eigentlich auch so eine Screentime so von 11 Stunden hat oder sowas?
Ich so,
als so Famous Actor?
Wie
schaffst du das?
Welcher Stranger Things Star wäre es? Was würdet ihr sagen? Caleb?
Lucas? Nee, es war nicht Lucas.
Das ist Finn Wolfhard, der ist doch so chronically online, wird so die ganze Zeit.
Nee, der andere.
Der andere?
Wie heißt
Gaten er? Matarazzo?
Nee.
Noah Schnapp?
Ja, ich glaube,
Will.
Ja, genau. Ich glaube. Mhm. Dass da irgendwie, ich habe nur quer gelesen, irgendwie, oh, der hat 11 Stunden Screentime und alle Leute going wild, wie geht das?
going wild.
Aber ich finde es so schlimm, ich finde 11 Stunden klingt gar nicht mehr so viel.
Was?
Ja, es tut mir leid.
So lange ist man noch gar nicht mal wach am
Tag. Aber ich bin süchtig, was soll ich sagen?
Also,
ich glaube, das kann jeder mittlerweile verstehen oder viele Menschen.
Ja,
schreibt eure Screentime mal in die Kommentare, bitte.
Schreibt mal eure Screentime.
Und eure Screentime von Cinema Strikes Back.
Leute, ich habe angefangen wirklich, also ich hatte eine Zeit lang Minimalist Phone, das war so eine App, da zahlt man leider auch monatlich für. Die macht so dein Handy so ultra uninteressant, also da wird auch, es gibt keine App-Icons mehr, es ist einfach nur so eine Liste. Das hat mir extrem geholfen, aber was mir richtig krass geholfen hat, abends mein Ritual, wirklich vor 20 Uhr das Handy in einen Schrank zu legen und die Tür zuzumachen, weil diese Tür, diese Barriere wirklich psychologisch was mit einem macht. Man holt das Handy eher nicht raus und mich dann wirklich mit Büchern und aber auch vor allem Serien und Filmen abzulenken. Und ich habe in der Weihnachtszeit dadurch einfach so viel geguckt. Ja. Ich habe so viel auf meiner Platte, über das ich heute eigentlich sprechen möchte.
Aber es wäre doch eigentlich so einfach. Du machst eine App und jedes Mal, wenn du irgendwie eine gewisse Zeit bei TikTok oder Instagram-App schreitest, dann musst du Geld bezahlen.
dann kommt jemand und haut dir in die Fresse.
Ja, das, oder das.
Aber ich komm Lenny zu dir nach Hause.
Suchst du dir aus, Boxen oder Geld?
Das ist, ja, aber zum Beispiel bei diesem Handy im Schrank, da habe ich immer Angst, dass es irgendwie wünsche ich, dass ich das, ich möchte das Handy dann befreien. Ich möchte, dass es wie Aragorn durch diese Tür, durch diese Tür
schreitet. Okay, Lenny, ich glaube, es ist wirklich ein tieferes Problem. Das ist, glaube ich, ein tieferes Problem.
Ja, also sehr was relatable jetzt.
Ja. Noch ein Tipp ist, sich einen Wecker, weil man, die meisten werden ja von ihrem Handy geweckt, ja, aber wirklich einen Wecker, ja, Wecker. Und raus aus dem Schlafzimmer.
Ja. Mein Tipp ist übrigens, ein bisschen Geld zu investieren, wenn man es denn hat. Ich weiß, die Zeiten sind schwierig, aber so ein Tageslichtwecker ist ultra geil.
Cool sind ja auch diese Retro-Wecker, aber jetzt kommt das Ding, die klacken sehr laut. Ne? Diese Clip-Clap-Zahlen da. Und,
ja.
Die sehen cool aus, sind scheiße teuer und scheiße laut.
Ich habe tatsächlich mal mir zu Weihnachten einen Tageslichtwecker gegönnt, aber wirklich so vor 12 Jahren oder
irgendwas. Dann wird man von der Sonne geküsst.
Ewigkeiten, dann wird man von der Sonne geküsst. Also es geht halt eine halbe Stunde an, bevor du deine Weckzeit eingerichtet hast und es wird langsam immer heller und ich wache meistens 10 Minuten vor dem tatsächlichen Wecker auf, weil es bereits so hell ist und es ist einfach so angenehm. Man gleitet in den Tag hinein und dann hat man diese 2 Minuten Ruhe, bevor man wieder in den Instagram-Wahnsinn absteigt und wieder erfährt, was auf dieser Welt so passiert. Ja.
Es ist wirklich eine Abwärtsspirale.
Nicht hier auf Cinema Strikes Back. Wir haben wunderbare Themen mitgebracht. Wir haben die News aus der Weihnachtszeit. Wir sprechen über die, was aktuell so heiß und on vogue und trendy bei der Jugend, bei der Gen Z ist, in der Kinowelt. Und ja, wir sprechen auch über das, was wir alles so in der Weihnachtszeit gesehen haben, welche Serien aktuell und vor allem auch Filme aktuell so unbedingt sehenswert sind nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ey, komm, wir bleiben bei dem Thema zu Stranger Things. Die Sache ist, wir nehmen diesen Podcast ja nicht an dem Tag raus, an dem er rauskommt. Und ich find's so spannend. Ihr habt ja vor allem eure, Moment mal, gestern ist eure Staffel-Review online gekommen, ne?
Am Dienstag.
Genau, am Dienstag.
Dienstag.
Und die Sache ist, dass, ja, also die wird so kontrovers aufgefasst. Und ich persönlich habe das Gefühl, die hat so viele, also, ne, wir können darüber sprechen, ich mag das Ende auch sehr und gehe da irgendwie mit einem wohligen Gefühl raus. Aber ich finde, diese Staffel hat so viele Schwächen, dass Leute schon fast wahnsinnig werden und von Conformity Gate sprechen, dass Wegner auch uns verarscht und da noch eine geheime finale Folge kommen wird.
Das stimmt. Also, wenn dieser Podcast erschienen ist, dann wisst ihr es bereits, ob sie da ist oder nicht. Ich frage mich, ob Netflix jetzt ein bisschen unter Druck steht. Aber wie kacke muss es auch für die Duffer-Brüder sein, ja, so, wenn dass sie so ein Finale abgeliefert haben, was so umstritten unbeliebt ist bei sehr vielen, dass alle so sind, boah, da muss es noch eine Folge geben.
Ja, um das noch irgendwie zu retten. Ne?
Richtig, aber ja, ich habe auch mal so auf das Profil von Ross Duffer bei Instagram geguckt. Ja, ich war wieder auf Instagram.
Ja.
Und auch wirklich, da sind alle so in den Kommentaren so, fass nie, weil es wieder ein Stift an.
Oh
so.
Gott.
Also, es ist wirklich so.
Ja, also das ist, es gibt ja, also ich finde auch, man kann ganz kritisch sein mit so einer Serie und auch über die Schwächen reden, aber ohne halt wirklich dann die Leute vor und hinter der Kamera irgendwie anzugehen. Das ist halt wirklich das allerletzte.
Total, total. Aber ich muss sagen, also das ist auch wirklich, das ist wirklich das Letzte, aber ich finde so, gerade in den Interviews, wenn die Duffer-Brüder halt sagen, ja, ich glaube schon, und zu ihrer Serie, die sie selbst geschaffen haben, und dann wirklich so vage darüber reden und so, als ob sie selber keine Ahnung davon und auch so wenig Interesse, finde ich dann doch irgendwie schon ein bisschen merkwürdig und ein bisschen uncool. Aber das ist kein Grund, sie zu beleidigen.
Definitiv. Ich finde es auch spannend, was man, wir haben nach Game of Thrones gesagt, das ist die letzte große Serie, die nochmal alle vereint, weil einfach, das war bereits die Zeit, in der es begann, dass Streamingdienste aus dem Boden sprossen wie Pilze. Und ja, diese gesamte, also alles verbabbelt sich ja und alles, also alles wird so in Bubbles immer mehr. Und teilweise, wir haben ja gerade eben noch darüber gesprochen, dass wir stundenlang auf Instagram abhängen und es kann ja trotzdem sein, dass wir irgendwie stundenlang ganz andere Inhalte wahrnehmen, weil jeder da so in seiner Bubble existiert und der Algorithmus einfach jedem sein eigenes Ding zuspielt, dass man gesagt hat, ja, also dass nochmal so eine Serie wirklich alle Menschen global vereint, das wird nicht nochmal vorkommen. Und ich glaube, dieses Stranger Things Finale zeigt gerade, dass es doch noch möglich ist.
Aber ich habe das Gefühl, dass Stranger Things so das letzte Mal ist, dass das Gefühl so jetzt passiert ist. Weil auch so bei Game of Thrones hat sich das ja auch so ein bisschen entschlackt, so dass bei House of the Dragon ja auch nicht mehr so viele dabei waren jetzt wie bei Game of Thrones. Und bei Night of the Seven Kingdoms wahrscheinlich ebenfalls das Gleiche. Also ich habe ein Gefühl, vor allem auch, weil Stranger Things ja eine OG-Geschichte ist.
Das stimmt.
Und Game of Thrones basiert ja schon auf einem etablierten Franchise, auf einer Buchreihe. Und ich glaube so, dass nochmal so eine OG-Geschichte so krass fasziniert, das gab es schon so lange nicht
mehr. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass noch sowas wie Tiger King und solche Phänomene irgendwie doch entstehen können. Sowas wie Babu, die Haftbefehl-Story, da hätte ich ja auch niemals gedacht, dass sowas viral geht.
Auf jeden Fall, ich glaube aber, es sind mehr dann so diese kleinen Sachen. Ich glaube, dass Stranger Things so eine Serie, die sich über mehrere Staffeln zieht und dann so ein Hype so lange hält. Ich glaube, das ist etwas, was halt nochmal kommen muss.
Stranger Things war das große Ding bei Netflix am Anfang. Ne? Ja. Also das war so krass, das soll Netflix sein, das ist ja mega geil. Und inzwischen ist es ja auch so ein bisschen ernüchternd, was auf Netflix so generell abgeht. Und sie versuchen ja immer so Hypes zu generieren. Es klappt halt nicht. Und ich glaube schon, dass das die letzte Serie ist, die zumindest diese Vorgeschichte hat. Mhm. Mir fällt jetzt keine andere an, die jetzt so lange läuft und so viel geguckt worden ist. Und dann will man natürlich wissen, wie es ausgeht. Fällt mir jetzt keine spontan ein.
Du sagst?
Vielleicht können das aber neue Serien etablieren.
Ja.
Allerdings haben die es, glaube ich, wesentlich schwerer. Ja. Also zum Beispiel Night of the Seven Kingdoms hätte es, glaube ich, schon schwieriger. Auch international, weil in Deutschland läuft es halt momentan, ich glaube, auf Wow wird es herkommen.
Nee, auf HBO Max. Also ich würde aber Night of the Seven Kingdoms da auch nicht in einen Topf werfen.
Ja, ist jetzt zum Beispiel. Ja, ja. Nee, nur als eine Serie, die einen gewissen Hype
erzeugt. Fallout. Also ich weigere mich einfach, dieses finale Statement zu sagen, eine Serie kann nicht mehr Menschen weltweit verändern, weil ich finde, das macht so die Kraft von Geschichten so ein bisschen kaputt.
Nein, ich glaube, es ist schwieriger für die Serien.
Schwieriger ist eine andere Sache, ja, genau. Da kann ich schon.
Und was ich bei Fallout natürlich zieht auch alle in den Mann, aber Fallout basiert ja auch wieder auf einem etablierten Franchise. Also
gibt es schon Fans. So eine
komplett neue Geschichte.
Da ist halt die Frage: so Kausalität oder das andere.
Ja, natürlich.
Weil die Sache ist auch, es wird ja auch vor allem nur noch produziert, was irgendwie franchisifiziert ist. Und zwar, das ist ja auch wieder ein anderes Problem, dass sehr viele Produzenten einfach nur darum gehen, was gibt es bereits und woraus könnte man noch eine Adaption machen.
Kommt ja auch noch einiges. Ne?
Also, ja, ich glaube, sowas wie Tiger King hat das irgendwie keinen Vorläufer.
Voll, natürlich. Aber ich glaube, es sind mehr so wirklich so Mikrotrends, als dass es sowas Langanhaltendes ist. Zum Beispiel so auch Squid Game waren alle so bei dieser ersten Staffel dabei und Staffel 2 und 3 hat sich dann ja auch ein bisschen verlaufen.
Ja, gut, Staffel 3 war auch ultra scheiße.
Und Staffel 1 hatte halt, und Tiger King auch, die hatten halt, das war ja auch ein weltweites Phänomen, dass wir halt eine Pandemie hatten. Und das ist halt, ich glaube, man kann es nicht voraussehen. Es ist, glaube ich, falsch zu sagen, es wird es nie wieder geben.
Ja, das auf jeden Fall.
Es wird es geben in anderer Form und ich glaube, wir können das gar nicht so richtig absehen, wie es passieren wird. Aber es wäre cool, wenn es passiert, weil es macht ja auch ein bisschen Spaß. So ein kollektives Mitfiebern und sonst was. Das ist ja schon nice.
Bei Stranger Things halt auch spannend, die Server von Netflix waren gecrashed, als das Finale erschien. Und das ist schon, das spricht ja auch schon Bände.
Vielleicht haben sie auch ein bisschen weniger geschaltet, um die Schlagzeile zu haben.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Tja. Generiert.
Genauso ähnlich verläuft es auch bei James Cameron, nämlich Avatar. Avatar Fire and Ash, der dritte Teil, hat tatsächlich nach 18 Tagen die Milliardenmarke geknackt.
Das ist wild.
Das ist wild. Also wirklich, James Cameron könnte, glaube ich, wo ist der James Cameron in meinem Leben, der mein Handy anfasst und daraus Gold macht? Also wirklich, egal was der Typ anfasst, es wird einfach zu Gold. Der Typ kann nur Geld generieren. Anders kann man das einfach nicht bezeichnen.
Aber ist Avatar 3 auch Gold?
Das ist, damit würde ich würde sagen, Avatar ist so Kupfer.
Katzengold.
Kupfer. Hey, Kupfer brauchen wir
ja, das
alle.
Stimmt.
In Kabeln und sowas,
Ich finde, das ist Gummi.
Gummi Avatar brauchen wir auch alle. Was
Avatar ist
Asbest.
Oh nee, das ist ja schon.
Das ist wieder gemein, aber ich gehe damit. I'm so sorry.
Asbest.
Nein, es ist so ein
Das ist bröckelnder Mörtel.
So ein Sandstein.
Sandstein braucht man. Das ist schön.
Sandstein ist
der schön. Kölner Dom ist aus Sandstein.
Ich denke gerade nur auch in Minecraft-Mineralien.
Wirklich, das ist so daher grade, kommt dein Wissen.
Das ist genau, mein Wissen kommt von Instagram und Minecraft.
Das hast du mit Jonas gemeinsam. Ihr kennt euch mit Mineralien aus. Jonas hat nämlich im Mineraliengeschäft seines Onkels gearbeitet.
Das ist so krass. Ich habe Minecraft gespielt, Jonas hat im Mineraliengeschäft. Das ist definitiv die gleiche Expertise.
Und er hat, als er Mineralien einsortiert hat in diese Schränke, also das macht man so im Sitzen irgendwie, und der hat dreimal hintereinander Herr der Ringe die zwei Türme geguckt.
Wild.
Das ist wild, oder?
Ja. Auch wirklich an einem Stück.
Also ja, hintereinander, wirklich. Er hat Herr der Ringe die zwei Türme geguckt, dann nochmal und dann nochmal. Also, der hat den zweiten Teil einfach dreimal geguckt. Egal.
Habe ich erzählt, dass ich in der Mineralienlotterie gewonnen habe?
Was ist denn die Mineralien?
Ich war in Bonn im Mineralienmuseum. Ja. Und da kann man Lose kaufen und dann kriegt man ein Mineral, je nachdem, was drauf
ist. Das ist cool.
Ich habe vergessen, wie es heißt, aber es ist ein schöner grüner Stein.
Oh, das ist mega cool.
Ist richtig.
Was ist der Hauptpreis?
Nee, es sind alles kleine Mineralien, also so, so groß. Ja, nee, Smaragd, glaube ich, kriegst du nicht. Du ziehst eine Nummer und dann kriegst du halt die Nummer von dem Stein. Aber das ist schön eigentlich.
Das ist sehr cool.
Kostet 2 Euro oder sowas, mega. Geht ins Mineralienmuseum, es ist wirklich
unbedingt.
Die haben Meteoriten.
Boah, das.
Ja. Und Mondgestein wahrscheinlich auch.
Ja.
Oh, sehr cool.
Aber wie ich gerade auch noch mal in meinem Kopf überlegen musste, ist Smaragdgrün, muss ich an Pokémon Smaragdgrün denken? Und dessen konnte ich es bestätigen.
Ah, ah, Lenny.
Das ist, ich kenn,
a man of culture.
weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen würde. Auf jeden Fall
kann man
das wissen.
Aber um auch diese Zahl mal in einen Kontext zu setzen, also Avatar 3 hat nach 18 Tagen die Milliardenmarke geknackt. Das gelang dem zweiten Teil schon nach 14 Tagen.
Ah, schlecht, Avatar 3.
Also jetzt muss ich allerdings noch zeigen, ob der Film die 2-Milliarden-Marke knacken kann. Und was das halt für Avatar 4 und 5 bedeutet, ob James Cameron die Filme halt noch macht. Er hat ja gesagt, wenn Avatar 3 nicht erfolgreich sein sollte, macht er 4 und 5 nicht mehr. Wir wissen nicht, was das jetzt bedeutet.
Was heißt das?
Das muss ich noch zeigen. Weil, aber wie zur Hölle kann es sein, dass wir in einer Zeit angekommen sind, in der ein Fragezeichen dahinter steht, ob ein Film, der 1 Milliarde eingenommen hat, ob das so erfolgreich genug war?
Das ist, ich finde es auch krass. Aber James Cameron hat ja auch gesagt, dass wenn das nicht erfolgreich wird und die nicht kommen werden, macht er aber eine Pressekonferenz und verrät uns, was ein Avatar und 4 und 5
stimmt, aber es hat sich so angehört, so das verpasst ihr jetzt. Jetzt habe ich nämlich die Story.
Ja.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, der hat 400 Millionen US-Dollar anscheinend gekostet, das Budget vom dritten Avatar. Also
ja, gut.
Verdoppelt.
Minimum. Genau. Das heißt, der kommt erst so langsam.
Langsam ist er im
ja, ja, also ja.
Weil man muss das verdoppeln wegen dem Marketingbudget, ja, aber gerade bei Avatar.
Aber es dann ist bringen sie es hier noch mal ins Kino. Macht mal
öfter bei Avatar. Ja. Also ich glaube, es wird ja auch, also es gibt ja auch aktuell gerade keine große Konkurrenz im Kino. Also ich glaube, Avatar ist immer noch so der Blockbuster, der
doch,
im Kino
läuft. Doch, es gibt Konkurrenz. Oh. Denn ich möchte es unbedingt sagen, weil wir es sehr lieben. Man kann auch ins Kino gehen, um sehr viel kleinere Filme zu gucken, was sich auch sehr lohnt. Nämlich ab dem 17. in Stuttgart, da geht das Fantasy-Filmfest wieder los. Genauer gesagt die White Nights, das ist nur ein Wochenende lang. Da werden die unterschiedlichsten Genrefilme gezeigt. Horrorfilme, internationale Filme, alles Mögliche. In den allermeisten Städten, also Berlin, Frankfurt, Köln, München und Nürnberg, geht das Ganze ab dem 24. Januar los und in Hamburg die Woche darauf. Super spannend, wollte ich mal unbedingt sagen, weil wir dieses Festival einfach lieben. Und auch nochmal Werbung in eigener Sache. In nicht mehr allzu langer Zeit, nämlich am 6. Februar, ist der Livestream zu unserer eigenen, ja, zu unserem Konzert mit dem WDR Funkhausorchester. Abenteuerfilmmusik nennt sich das Ganze. Und wir haben uns Abenteuerfilme genommen und wir haben ein sehr illustres Programm zusammengeschrieben und zusammengewerkelt mit dem WDR. Und ja, Filmmusik live on stage mit uns. Ultra geil. Ultra geil.
Ich bin froh, dass wir nicht das YouTuber-Klischee erfüllen und ein Album rausbringen, oder?
Das ist aber auch schon nicht.
Das ist auch schon Jahre her.
Komm, ja, doch noch einen Track.
Sorry, 7. Februar.
7.
6. Februar ist das erste ohne Livestream. Am 7. Februar ist der Livestream.
Leider schon ausverkauft.
Ihr könnt es euch vorstellen, was passiert.
Nee, also im Livestream kann man sich's.
Ja, im Livestream könnt ihr euch ansehen, ja.
Aber ihr könnt am 6. euch schon mal hinsetzen, die Augen schließen und vorstellen, wie es sein wird.
Ja.
Oder stellt euch vors Funkhaus und lauscht.
Ja.
Ich glaube, da hört man nichts.
Ich glaube auch nicht. Nun ja, gehen wir aber zu den Critics' Choice Awards über. Was sind die Critics' Choice Awards? Die wurden mal wieder verliehen. Und die sind ein großer Gradmesser für die Oscars. Das ist ein Filmpreis, der jedes Jahr von Film- und SerienkritikerInnen vergeben wird. Also von den Leuten, die keine Ahnung haben. Veranstaltet wird das von der Critics' Choice Association. Und bevor wir kurz erwähnen, welche Filme und Serien da so gewonnen haben, möchte ich vor allem über einen Moment sprechen von Jimmy Kimmel. Der ging nämlich sehr viral. Dafür wurde das die diesjährigen Critics' Choice Awards irgendwie sehr bekannt. Ich habe das Gefühl, bei diesen amerikanischen Preisverleihungen passiert immer so eine Sache, die, ne, ich will jetzt keinen Verschwörungsmythos hier kreieren, der liegt auf der Hand, aber es gibt irgendwie immer einen Moment, der viral geht. Diesmal ist es Jimmy Kimmel gewesen mit einer Rede, in der er sich klar gegen Donald Trump positionierte. Und ich möchte es zitieren. Also einen Satz daraus. Vor allem möchte ich unserem Präsidenten danken, Donald Jennifer Trump. Ohne dich würde ich heute Abend mit leeren Händen nach Hause gehen. Also danke, Mr. President, für all die vielen lächerlichen Dinge, die du jeden Tag tust. Es waren ein paar denkwürdige Wochen dank dir und ich kann es kaum erwarten, morgen Abend wieder auf Sendung zu gehen und darüber zu sprechen. spannender Satz auf jeden Fall. Und nicht nur das, es gab auch einen unfassbar peinlichen Moment. Der wurde mir übrigens auch auf Instagram irgendwie reingespielt. Und ich fand das sehr schockierend. Und deswegen, also wirklich, das war so unangenehm wie so ein Stromberg-Moment, wirklich. der beste ausländische Film wurde nämlich ein brasilianischer Film namens The Secret Agent. Der dreht sich um die Militärdiktatur in Brasilien der 70er, 1977. Und es geht irgendwie um Spionage und sowas. Ich habe den Film selber noch nicht gesehen, kann noch nicht so viel dazu sagen. Und die haben ungelogen. Ich vermute mal, das waren Produzent und Produzentin. Ich kannte die Personen jetzt nicht. Ich habe das jetzt auch nicht nochmal genauer recherchiert. Die waren auf dem roten Teppich und haben ein Interview geführt, ne, wie man das halt so macht auf dem roten Teppich, für irgendein Outlet, was auch immer, dachten sie. Und dann sagt die Interviewerin plötzlich: Ach, und übrigens, wir haben die ganz große Überraschung hier. Ihr habt den besten ausländischen Film gewonnen und hat den dann auf dem roten Teppich den Preis überreicht. Und die waren so ultra verwirrt, verständlicherweise. So, hä? Sind wir nicht hier, um irgendwie auf der Bühne den Preis zu bekommen? Nein, die haben tatsächlich in so einem unfassbar unangenehmen Moment den Preis auf dem roten Teppich bekommen. Konnten nicht mal eine Rede, die sie auch wahrscheinlich vorbereitet haben, halten. Und die Moderatorin so, yeah, yeah, ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Ihr seid bester ausländischer Film. Und ich bin da so, yeah, I guess. Unfassbar unangenehm. Ich empfehle das mal zu gucken.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wenn es ein Film mit so einem Thema
ist. Ja, mit so einem Thema.
Bitte keine Reden halten gegen Militärdiktatur.
Genau, tatsächlich ist das auch so, das stand in den Kommentaren sehr oft, dass das doch der Grund sei. Aber also so oder so ist dieser Moment einfach so unfassbar unangenehm.
Ja, aber auch einfach schlimm. Ich finde das ja auch bei den Oscars so, so schlimm, dass man, das hatte man ja auch gemacht, so dass man die niederen Kategorien ja auch mal in einen separaten Stream, also Veranstaltungen dann gelegt hat. Und das finde ich dann, wirkt dann auch so ein bisschen so, ach ja, ausländische Filme, who cares?
Ja, ja.
So ein bisschen plus halt jetzt natürlich noch die Thematik dazu. Ja. Also ich finde, das ist
so oder so nicht cool.
Nicht cool.
Ja, aber kommen wir doch mal zu den Filmen und Serien, die da abgeräumt haben. Der große Sieger, und wie gesagt, das ist immer ein Hinweis auch darauf, was bei den Oscars groß ankommen könnte. Der große Sieger war auf jeden Fall One Battle After Another, PTAs neuester Film, der ja auch hierzulande sehr umstritten ist, muss man sagen. Nicht jeder liebte den Film so sehr wie wir. Aber der hat bester Film, beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch bekommen. Weitere Preisträger mit jeweils 4 Gewinnen jeweils waren Sinners, der bei uns ja auch auf Platz 1 der besten Filme des Jahres 2025 war.
Wir sind
gleich
null für Critics' Choice Awards.
Ja. Was bei uns aber gar nicht in der Liste war und was auch groß abgeräumt hat, war Guillermo del Toro's Frankenstein.
Wild.
Auch sehr spannend. Ansonsten wurde auch Timothy Chalamet ausgezeichnet für Marty Supreme, der ja hierzulande noch gar nicht erschienen ist. Das dreht sich um einen Tennisspieler. Tischtennisspieler, ja, genau.
Viel cooler als Tennis.
Und was mich auch sehr gefreut hat, auch ein Film, der hierzulande noch nicht gestartet ist, Jessie Buckley, die Hauptdarstellerin aus Hamnet, wurde ausgezeichnet. Und das ist wirklich eine, also ich sag nur so viel zum Film, ich will das nur jetzt schon mal vorwegnehmen. Die Performance von Jessie Buckley ist so phänomenal in diesem Film. Also wirklich eine Jahrhundert-Performance, meiner Meinung nach. Ganz toll. Und bei den Serien räumte Adolescence ab mit 4 Awards.
Ja,
beste Comedy wurde allerdings für Studio. Was mich auch sehr gefreut hat, ist Tremell Tillman, das ist Mr. Milchick aus Severance. Also Severance-Fans wissen, wer diese Figur ist. Der hat auch gewonnen, genauso wie Rhea Seehorn Pluribus, die Hauptdarstellerin aus der Serie. Die wurde ebenfalls ausgezeichnet. Ich wette, über Pluribus werden wir heute noch sprechen, vermute ich. Und bestes Drama wurde allerdings The Pitt. Die Krankenhausserie.
Was ist The Pitt, Alper? Und wo kann man das gucken? Wie findest du es und alles Mögliche?
Ja, das ist jetzt fühle ich mich verarscht.
Nein, das ist einfach nur so, weil ich habe das Gefühl, niemand hat The Pitt auf dem Schirm.
Niemand hier hat The Pitt auf dem Schirm.
So, wir haben einmal, glaube ich, bei den Emmys darüber geredet, dass The Pitt da auch sehr dolle abgeräumt hat, aber hierzulande kann man das ja noch nicht sehen.
Ich glaube, bei den Emmys hat The Pitt 6 Preise oder so abgeräumt und The Pitt geht halt in den USA ultra steil, vertikal geht's. Und da ist bereits die zweite Staffel angelaufen und hierzulande ist es, glaube ich, noch gar kein Thema. Dabei ist es wirklich das Team aus Emergency Room und der eine Arzt aus Emergency Room spielt auch hier die Hauptrolle. Und es sollte eigentlich so ein spiritueller Nachfolger von Emergency Room werden. Das ging aber aus irgendwelchen rechtlichen Gründen nicht. An Emergency Room, das wurde ja auch mitgeschaffen von Michael Crichton, dem Autor von Jurassic Park, dem Schöpfer von Jurassic Park. Der war ja auch wesentlich an Emergency Room beteiligt. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt, dass da irgendwie die rechte Situation nicht geklärt wurde, ich weiß es nicht, aber die haben sich dann einen Twist überlegt und das Besondere an The Pit ist, auch das spielt in Pittsburgh übrigens, deswegen auch The Pit. Das ist doppeldeutig.
Oh. Ah, okay.
The Pit heißt ja auch die Grube, glaube ich, aber auch wegen Pittsburgh, genau. Auf jeden Fall, die Serie spielt in Echtzeit. Also 15 Folgen hat die erste Staffel und jede Folge, die auch ungefähr eine Stunde lang ist, dreht sich um eine Stunde im Arbeitsalltag dieser Notfallärzte, Notfallchirurgen und so weiter und so fort. Und entwickelt dadurch so eine ganz eigene Dynamik. Das erinnert mich so an, das ist wie so eine Mischung aus 24, falls man die Serie noch kennt, und Emergency Room. Und ich habe wirklich die Chance bekommen, ich habe die ersten zwei Staffeln bekommen von Warner Bros. Und durfte sie die Serie gucken. Die Sache ist, ich habe Staffel 2 nach der dritten Folge pausieren müssen. Aus dem einfachen Grund, es gibt halt noch keine deutsche Synchro. Ich habe die halt mit englischen Untertiteln geguckt. Und die gibt's nur bis Staffel 2, Folge 3. Und ich habe dann noch sogar eine Folge geguckt, um zu gucken, ob ich auch ohne Untertitel klarkomme. Und das ist halt so krass im medizinischen Fachjargon teilweise. Mhm. Und die sind halt ständig unter Strom. Und diese Serie hat einfach eine Menge Adrenalin und ist so ultimativ schnell. Und es wird auch sehr schnell gesprochen teilweise. Das ist halt wirklich für mich als Nicht-Native-Speaker so unfassbar schwer, ist dem zu folgen, ohne Untertitel. Mit Untertiteln ging's voll klar. Und ich glaube, ihr könnt es euch schon denken, ich habe diese erste Staffel wirklich durchgebinged. Also ich war so krass addicted.
Also du hättest auch Staffel 2 weitergeguckt, wenn
100%. Okay. Ja. Also ich kann es kaum erwarten. Ich finde schon, also es macht einfach so krass viel Spaß, weil es ist so unfassbar beeindruckend, was diese Serie alles leistet, ohne irgendwie diese Notfallambulanz zu verlassen. Also du bist ständig in diesen selben Räumlichkeiten, das sieht auch alles gleich aus, aber so die, also ständig kommen Notfälle rein und die Notfälle sind auch sehr unterschiedlich. Gleichzeitig entwickelt sich immer wieder auch Konflikte zwischen den Ärzten und so, aber gleichzeitig merkt man auch, hier steckt so ein riesiger Respekt vor allen möglichen Pflegeberufen und also so, das ist so, man merkt so, diese Serie wurde auch gemacht mit ganz, ganz viel Liebe für dieses gesamte Berufsfeld und für den medizinischen Sektor. Es wird auch, es erinnert mich sehr stark an Code Free stellenweise, weil dieser Film, den wir gesehen haben, der auch fantastisch ist, es ist auch wieder so ein flammendes Plädoyer für diesen gesamten Sektor, der halt wirklich unter sehr, sehr große Schwierigkeiten hat, auch vor allem in den USA zur Zeit, wahrscheinlich weltweit. Und gleichzeitig schaffen die es irgendwie die ganze Zeit, die Spannung hochzuhalten und sich aber auch etwas zu überlegen für die gesamte Staffel, sodass es nicht repetitiv wird. Also es ist eben nicht einfach so, jede Folge ist halt, ah, da kommt ein neuer Patient, ah, da kommt ein neuer Patient, ah, der hat dieses, der hat jenes, sondern da wurde sich auch so eine Handlung überlegt für die gesamte Staffel, die sehr, sehr clever ist. Gibt es Dinge, die man daran kritisieren kann? Sicherlich. Ich finde manchmal auch bei den Dialogen hätte ich an ein, zwei Stellen gesagt, ja, come on. Oder bei den Figuren. Also ich finde sie nicht perfekt, mit anderen Worten. Aber es ist eine wirklich extrem sehenswerte Serie. Und ich kann komplett nachvollziehen, warum das in den USA so, so erfolgreich ist.
Geil. Ja.
Gucken, wenn es rauskommt. Ich weiß nicht, wie habt ihr mal geguckt, wie das in Deutschland
also rauskommt? Am 13. startet ja HBO Max.
Ja. Da soll es laufen.
Finde ich auch krass einfach, dass noch gar keine Werbung für HBO Max gemacht wird hierzulande. Ja. Also so, man weiß, glaube ich, gefühlt nicht, dass dieser Streamingdienst startet.
Ja, das ist definitiv.
Also es ist so richtig irgendwie.
Gibt es noch irgendwie Battle mit Sky, wow.
Wahrscheinlich.
Aber es ist genau, wie du gesagt hast. Also, The Pit startet in Deutschland mit dem deutschen Start des Streamingdienstes HBO Max am 13. Januar.
Das ist ja schon nächste Woche.
Das ist Wahnsinn. Ja.
Das heißt, dann kannst du endlich
weniger als eine Woche. Zwei.
Bitte?
Kannst du Staffel 2 endlich weitergucken?
Ich hoffe, dass das. Nee, das ist erstmal nur Staffel 1. Und Staffel 2, ich weiß nicht, wann
Ist die denn in den USA schon raus, die Staffel 2? Wie war das?
Ich glaube, die ist schon komplett da raus, oder?
Nee, nicht komplett. Also, die kommt auch wöchentlich, muss man dazu sagen. Und ich kann dir sofort sagen.
So verwirrend über eine Serie zu reden, die hier einfach noch nicht erschienen ist.
Also, die erste Folge ist diese Woche gestartet von der zweiten Staffel.
Okay.
Und The Pit, also für alle, die irgendwie damals Emergency Room geguckt haben oder sowas, ich würde sagen, es ist besser als Emergency Room. Ich mag die Serie.
War nicht George Clooney in Emergency Room?
Ich glaube schon. Ja. Das ist doch so dieses eine Ding, was man. Das ist auch das Einzige, was ich über Emergency Room weiß. apropos eine andere Room-Serie. Habt ihr eigentlich Newsroom geguckt?
Nee.
Das ist auch nämlich.
Nur Ausschnitte immer.
Das ist nämlich auch so noch diese eine Serie, die ich auch unbedingt immer noch auf dem Schirm habe, weil da ja auch mal so gesagt wird, das ist auch eine der besten Serien so überhaupt. Deswegen.
Ja. Aber was auch eine sehr erfolgreiche Serie war, unser einer Zeit, vor langer Zeit.
Damals
war Malcolm mittendrin. Lasst uns über die Trailer der Weihnachtszeit sprechen. Ja. Das ist das große Thema, das wir uns heute hier vorgenommen haben. Ich denke, wir haben sie alle gesehen. Und ich würde mal sagen, wir starten mit Malcolm mittendrin. Denn genau wie Scrubs, auch das, wir sind ja auf dem Nostalgietrend-Wahn, alles zurückzubringen, was aktuell on vogue ist oder mal war. Ja, und Malcolm mittendrin. Die Millennial-Serie schlechthin, die ist gekommen mit Frankie Muniz und ja, natürlich auch ganz groß
Bryan Cranston.
Genau, Bryan Cranston, der den Vater spielte in dieser sehr chaotischen Familie mit dem hochintelligenten Malcolm, der mittendrin steckt. Und die kommt zurück. Life's Unfair. Habt ihr den Trailer gesehen?
Ja.
Ja.
Was sagt ihr?
Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also, mich hat die Nostalgie sofort ergriffen, muss ich ehrlich sagen. Es war aber auch so ein bisschen, Malcolm mittendrin hat damit aufgehört, weil mit dem Punkt so, Malcolm wird irgendwann Präsident der USA. War das immer so dieses, seine Mutter sagt, ja, ich mach das alles, damit du irgendwann der bessere Part dieser Familie bist und einfach Präsident wirst. Und vorher halt durch jede Menge Scheiße warten musst. Und jetzt ist es halt so, ja gut, er ist natürlich nicht Präsident geworden anscheinend und lebt ein normales Leben abseits seiner Familie. Ich freue mich ein bisschen drauf. Und bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen entsetzt, wie alt alle sind und wir damit auch, wie lange das her ist. Aber ich bin doch sehr, sehr gespannt.
Ich muss sagen, ich habe, also ich finde, wenn man es macht, dann so, weil es wird keine ganze Serie, die irgendwie groß aufgebaut ist, wie Fuller House oder sowas, was wirklich miserabel war.
Oh ja.
Sondern es wird nur 4 Folgen geben. Also es wird so wirklich eher so ein kurzes Fernseh-Event als wirklich eine Serie, die auch irgendwie auf eine Fortsetzung dann hinausläuft. Ab April übrigens. Und dieser Trailer ist auch nur 30 Sekunden lang. Ich war aber direkt emotional ergriffen, zum Beispiel zu sehen, dass hier der Bruder Francis ist ja verheiratet mit Pyjama und die sind immer noch zusammen nach all den Jahren. Das ist so ein, das hat mir so das Herz erwärmt. Oder auch Reese zu sehen, das ist, der Schauspieler ist Justin Burfield, das ist halt dieser Ultra-Satansbraten-Bruder von Malcolm. Der kehrt sogar nach 20 Jahren allgemein ins Schauspiel zurück. Der hat 20 Jahre lang nicht in nichts wirklich mehr mitgespielt.
Ich finde das merkt man nicht. Also es gibt mit ihm ja so diese eine Szene auf dem Bett mit Hal und ich war so direkt, ja, das ist immer noch Reese.
Das ist Reese, ja. Nur Dewey musste neu gecastet werden.
Das ist ein bisschen schade, weil Dewey war so der heimliche Star, fand ich.
Definitiv, ja, finde ich auch. Und
der kleine Bruder.
Ich finde das immer so schade. Also ich verstehe ja auch vollkommen hier, der Schauspieler Eric Per Sullivan, der lebt halt jetzt ein ganz normales Leben und hat sich im Schauspielbusiness zurückgezogen und hat, glaube ich, einfach keinen Bock da drauf. Und das finde ich auch vollkommen, kann man so hinnehmen. Aber dann erscheinen jetzt so trotzdem von ihm so ganz, ganz viele Paparazzi-Bilder, so, weil jetzt so alle sich so.
Wie sieht er heute aus?
Genau. Ich finde auch, dass, also was du gesagt hast, so dieses, dass es nur 4 Folgen sind, dass man da jetzt nicht nochmal irgendwie groß denkt, das wieder zu reviven, das finde ich toll. Also ich finde es einfach nochmal einen schönen Abschluss. Und ich habe da sehr viel Bock drauf. Mir hat Malcolm mittendrin auch einfach immer nur eine Spur besser gefallen als Scrubs. Also ich fand.
Mir auch, tatsächlich,
ja. Also, das ist halt für abgedrehter.
Ja, und also, ich finde wirklich so, die 2000er-Vibes sind so, gehen so mit dieser Serie einher, wie mit gefühlt keiner anderen Serie. Und deswegen hoffe ich, dass sie das irgendwie wieder so ein bisschen aufgreifen, ob das so heutzutage noch funktioniert. Weil ich finde, ist es für mich untrennbar mit 2000er-Ästhetik.
Ja. Aber kein Disrespect für Scrubs übrigens.
Nein, das ist auf gar keinen Scrubs Fall. Kommt ja auch noch, und zwar vorher sogar noch.
Im Januar, Februar, ich weiß es nicht.
Die einzige Sache, die mich an dem Trailer so ein bisschen irritiert und gestört hat, war, der Look ist so wahnsinnig digital und sehr modern. Ja. Und der hat halt nicht mehr dieses dreckige Analoge aus der alten.
Wir haben so ein warmes,
Wärme fehlt. So ein bisschen wie, diese Serie kriegt jetzt einen Kinofilm und es sieht, man erkennt alle Figuren, aber es sieht halt anders aus und man muss sich dran gewöhnen. Ich hoffe halt, dass sie halt auch in diesen 4 Folgen halt nicht nur so straight eine Story erzählen, sondern halt auch diese kleinen B-Plots und C-Plots, die Malcolm immer hatte. Also ich weiß noch, eine Folge, da steckt Dewey Reese in eine Kiste und schickt ihn, in Anführungszeichen, nach China. Ja. Und der sitzt da irgendwie tagelang drin und irgendwann kommt ein Nachbar mit chinesischen Wurzeln, macht diese Kiste auf und fragt, was machst du da? Und Reese sagt, ich spreche kein Chinesisch und versucht ihn zu boxen. Das ist einfach so, was?
War nicht auch der Gag, dass er die ganze Zeit im Wohnzimmer war und sich kein Millimeter...
In der Garage. Er war ja in der Garage, da hat die ganze Zeit die Kiste gewackelt und dann auch so Gerüche. Genau dieser Wahnsinn ist es. Und das muss da wieder vorkommen. Und nicht nur straight erzählt so die Geschichte, ja, Malcolm also, möchte nicht zurück. Ich hoffe es einfach. Das ist einfach dieser Wahnsinn wieder
da. Ich glaube schon, es gibt ja diese eine Aufnahme, wo die irgendwie bei einem Ball oder so sitzen und dann da auch wirklich so anscheinend Francis irgendwie so, als ob er angesprengt wurde von irgendwas, so sitzt er da. Also ich glaube schon, dass es nochmal das wieder aufgreift. Woran ich mich auch nochmal erinnere, ist so, als die so einen Sprungturm gefunden haben, so einen 3-Meter-Turm und den dann im Garten aufgebaut haben und sich die ganze Zeit gefragt haben, was machen wir damit? Und das war so eine tolle Folge, weil die waren alle so an der Schwelle so dahin, so erwachsen zu werden, und die haben so dann diesen Moment gehabt, wir haben diesen Wahnsinn nicht mehr, wir müssen so lange überlegen, was wir Cooles damit machen können.
Kennt ihr noch die Matratzenfolge? Die finden eine Matratze, die irgendwie zum Spermium rausgeliefert wurden, nehmen die mit und schlafen zum ersten Mal richtig gut, weil sie eine richtig gute Matratze runter. Und wisst ihr noch, dass Christopher Lloyd Herz Vater gespielt hat?
Nein. Echt? Nee, das habe ich gar nicht mehr
aufgeschrieben. Erste Staffel, erste Folge spielt der ein oder zwei Meter, fahren die dahin, und der ist halt völlig anders. Also, der ist so richtig, richtig gut drauf und sowas und richtiger Familienmensch, und die distanzieren sich dann irgendwie.
Doc Brown
übrigens. Ja, genau. Für alle, Christopher, wenn der da auch nochmal dabei wäre.
Das ist generell, also ich habe auch schon, man sieht auch in einer Aufnahme so, dass das Hals Freunde auch wieder alle so dabei sind. Also wirklich so Nebenfiguren, die jetzt auch wieder vorkommen, und das finde ich toll. Ja. Also ich hoffe auch so, ich hoffe, dass Otto vorkommt.
Otto.
Aber ich weiß nicht, ob der Schauspieler noch
lebt. Ja, also, keine Ahnung.
Das ist ja so schön.
Das war der von der Farm, ne?
Richtig.
Ja, ja. Aber
die Deutschen, aber in der deutschen Synchro sind es Dänen.
Ja.
Ja. Das ist auch saulustig.
Wie hieß der Arbeitskollege von Lois nochmal, der
Der auf sie gestand?
Ja.
Der
musste mal Babys sein, das ist so großartig.
Ja.
Also ich glaube, es gibt da keinen Charakter, der irgendwie kacke
ist. Nee, aber es gibt auch wirklich so, bei Malcolm drin denke ich an so viele Folgen, auch an diese eine Folge, ich glaube, es waren Malcolm und Dewey, wo sie sich die Musik zu laut aufgedreht haben und dann aus den Ohren geblutet haben und dann nichts gehört haben mehr.
Jetzt nenne ich auch noch einen Moment, komm. Aber da soll dann auch der letzte sein.
Ja, war schade.
Das ist, wo, da ist so eine Werbereklame, so eine riesige, und da ist eine Frau, die leicht bekleidet ist, und Reese klettert eines Nachts hoch und will halt I want Reese hinschreiben, und schreibt I want Ree. Und dann wird er aber von seiner Mutter erwähnt, sagt, was machst du da? Was machst du da? Komm da runter, du kriegst den Anschluss deines Lebens und Hausarrest und so und so. Und dann schreibt er in I want respect und geht komplett viral und wird zum Star.
Genau, bleibt dann da oben demonstriert und für Frauenrechte.
Das, das ist eine grandiose Folge auch.
Ja.
Das war wirklich Peak Comedy.
Ja.
Peak Cinema war vielleicht eine Zeit lang, würde ich auch sehr, sehr großes Fragezeichen dahinter setzen.
Das
aber
streichen wir raus.
Das MCU, und auch da, ich habe das Gefühl, wir beschweren uns immer über diesen Nostalgiewahn und denkt euch da mal was Neues aus. Und dann ist man gehypt, wenn dann das MCU, also Marvel und Disney, doch nichts Neues mehr machen, einfach die alte Scheiße wieder zurückbringen. Weil auch das passiert gerade mit den Avengers Doomsday-Trailern. Und alle sind wieder gehypt und alle sagen wieder, oh, Marvel kommt wieder zurück zum Peak. Und dann beschwert man sich, warum ist Hollywood so unkreativ? Also, was passiert?
Ich muss auch gar nicht sagen, es gibt ja diverse Trailer jetzt für Doomsday mit verschiedenen Charakteren aus dem MCU. Ja. Einer davon ist Captain America, und zwar nicht der neue, sondern der alte Chris Evans. Und ich fand, mein erster Gedanke war so, boah, MCU, Marvel hat keine Eier, so von wegen. Sie hatten ihn ja rausgenommen, jetzt müssen sie ihn zurückbringen, weil alle danach geschrien haben.
Mhm.
Und ja, ich freue mich auch, weil es doch mein Überraschungs-Lieblingscharakter fast schon mit ist im MCU. Weil ich Captain America vorher so auch sein erster Film nicht so geil fand, aber ich fand halt Winter Soldier ist einer der besten Filme.
Ja, definitiv.
Und da hat er sehr viel bei mir gewonnen mit.
Mhm.
Und ich so, ja, ich finde es auch gut, ihn auch zu sehen, weil er schon irgendwie der klarere Charakter ist als der neue Captain America, irgendwie so von seiner Geschichte her. Auch mit dem Super Serum und sowas.
Ja.
Aber trotzdem hat es für mich ein bisschen gewirkt, so von wegen, oh, neue Wege, na, lieber nicht, lass mal ganz, ganz safe gehen und Chris Evans auch noch zurückholen.
Ja. Vor allem gab es jetzt halt den Trailer mit Thor, der ja auch seine Tochter zeigt, die man in Love and Thunder gesehen hat. Also nicht seine echte Tochter, aber die Adoptivtochter quasi. Und das ist vor allem wieder gerade im Gegensatz zu Love and Thunder, wieder ein sehr, sehr, sehr ernster und geerdeterer Trailer. Und ich glaube, das wollten viele, weil Thor ja auch immer mehr verdummt wurde und immer mehr zur Comedy-Figur wurde und immer alberner wurde. Und das wäre mal wieder so ein Back to the Roots, was, glaube ich, viele feiern. Und gestern, also wirklich, das ist jetzt nicht lange her, kam halt noch ein Trailer raus mit den X-Men. Und man hört halt direkt die Stimme von Sir Patrick Stewart, die halt unverkennbar ist. Charles Xaviers Stimme. Und zwei Sekunden, auch wenn es nur zwei Sekunden ist, aber einen ultra geilen Shot von Cyclops.
Ja.
Das ist alles, also ich glaube, Leute sind schon wirklich komplett wieder auf dem Trichter, dass man da Bock drauf hat.
Um aber da noch ein bisschen weiter zu nörgeln, ich liebe ja Patrick Stewart und auch Professor X, aber welcher Charakter ist in dieser Filmlaufbahn öfter gestorben und öfter wiederkommen als Professor X?
Das also, steht sinnbildlich für das gesamte MCU.
Also das ist so, der ist in so vielen Filmen einfach weg gewesen und wiedergekommen, das ist unfassbar.
Ja.
Aber auch immer der gleiche halt. Und trotzdem, ja, ich fand, der sah ein bisschen sehr künstlich aus, der Trailer. Der war so mit am künstlichsten.
Also diese 2 Sekunden Cyclops haben mich tatsächlich wieder rumgekriegt.
Ich merke, also da merkt man auch wieder so ein bisschen, ich glaube, die Russo-Brüder haben ja abseits von Avengers und MCU generell einfach sehr viel Murks auch gemacht.
Was? The Gray Man ist mein Lieblingsfilm.
Auch The Electric State war fantastisch.
Ja. Oh, der beste Netflix-Film.
Und ich finde, man merkt auch jetzt hier so wieder, also so stilistisch sind es auch, ich finde auch bei dem Steve Rogers-Trailer so, da passiert zwar rein theoretisch nicht so viel, aber ich finde, man merkt, es hat wieder so diese Russo-Handschrift so ein bisschen im Avengers-Stil. Und ich glaube, das tut denen auch wieder gut, die wieder an Bord zu holen, aber es ist halt auch wieder so ein bisschen, wir ziehen so wirklich an den letzten Strohhalm nochmal so ein bisschen, damit wir wieder die Avengers nach ganz oben bringen.
Es bahnt sich ja vielleicht so ein bisschen die. Es gab ja auch bei uns im Team so die Theorie, so von wegen, ja, es läuft darauf hinaus, dass Dr. Doom die Kinder von den Alten führt, dass sie deswegen alle einen Grund haben, auch zurückzukommen und natürlich dann, und ja, was ich aber auch wild fand, ist, wir haben uns ja früher mal beschwert, boah, es muss ja nicht immer so groß sein, die Welt, und jetzt so, jetzt ist das ganze Multiverse in Gefahr. Ja,
ist doch immer
und
so.
Und es geht jetzt, aber danach geht's, glaube ich, dann Multiverse, was?
Ja, also vor allem mit Multiversum, du kannst ja halt immer wirklich alles ausdehnen. Das ist eine Ausredenmaschine. Du kannst dir ständig alles aus den Fingern saugen und erklären, dieses in diesem Universum und so weiter und so weiter. Das nervt mich aber auch schon in den Comics und hat mich auch schon immer in den Comics genervt. Es gab deswegen auch immer wieder so Crisis-Events und sowas, die das alles dann wieder irgendwie resettet und neu gemacht haben und die dann auch teilweise ganz geil waren, aber es kann auch nerven.
Aber der nächste Spider-Man soll doch wieder ein bisschen mehr so geerdet Probleme im Viertel sein.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, wir sprechen seit 10 Jahren immer wieder über dasselbe. Was ich aber auch noch spannend finde, sorry Lenny,
alles gut.
Aber dass halt Marvel dann aktuell auch diese Wonder Man-Serie rausbringt und sich selbst so ein bisschen karikiert.
Die gibt auch diesen Monat schon, ne?
Die kommt Ende jetzt bald
Monats,
schon,
29. Januar, glaube ich. Da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Bock drauf.
Kann ich verstehen, weil da geht es um einen Schauspieler, der in einem Superheldenfilm mitspielen soll. Und da spielt sogar Ben Kingsley mit, der in Iron Man 3 und Shang-Chi Mandarin spielt, hier Trevor Slattery. Und ich glaube, der spielt aber auch einen Schauspieler, der diese Figur spielt.
Er ist ja ein Schauspieler, der den Mandarin spielt.
Genau, also ich glaube, er spielt halt sich selbst. Und dieser Schauspieler hat doch irgendwie Superheldenfähigkeiten. Also es klingt alles ultra meta. Man kann sich jetzt darüber beschweren, dass es dann halt doch wieder einfach Wonder Man selber halt auch dann doch wieder einfach nur ein Superheld ist. Aber ich bin sehr gespannt, weil es klingt schon auch irgendwie
spannend. Abwarten, ne? Und ich finde es auch so interessant, weil es ist mal wirklich was Neues. Und ich finde auch, ich glaube, die haben Schwierigkeiten, glaube ich, so diese Serie auch ein bisschen zu vermarkten.
Ja, definitiv. Ich glaube, die wird niemand gucken.
Genau, und das finde ich aber dann irgendwie toll, dass sie es dann trotzdem irgendwie so machen. Also so, natürlich machen sie dann auch dafür dann Avengers Doomsday und Secret Wars.
Ich glaube auch nicht, dass Ben Kingsley der Schauspieler ist, so großartig er auch sein mag in so vielen Film, der dann die Leute irgendwie in die Kinos, zu den Fernsehern zieht.
Manchmal, man wird bald mal Dr. Doom wirklich sehen oder das sparen sich das für den Film?
Ich glaube, die sparen sich das für den letzten Trailer.
Ja, ich glaube auch, so dass man irgendwie eine Silhouette von ihm sieht oder so. Ja. Also ich bin trotzdem, hat es mich ein bisschen angefixt. Ich sag's, wie es ist, ich finde es auch schlimm, aber ich bin minimal
hart. Wann kommt's raus?
Es kommt am 17. Dezember raus.
Ja. Dauert also noch ein bisschen.
Und dann, fast genau ein Jahr später, kommt dann das Sequel dazu, Secret Wars.
Und Doomsday erscheint am selben Tag wahrscheinlich wie Dune 3 und dann Doomsday.
Doomsday, genau.
Ja. Und da habe ich ein bisschen Bock drauf.
Ich auch. Du hast wahrscheinlich aber auch sehr viel Bock auf die dritte Staffel von Shrinking. Komm, Lenny, ich überlasse dir die Manege. Was ist Shrinking?
Shrinking ist meine absolute Komfortserie so in der letzten Jahre. Es geht um den Therapeuten Jimmy und generell die gesamte Therapiepraxis, in der er arbeitet.
Ein Verhaltenstherapeut.
Richtig, er ist ein Verhaltenstherapeut. Sein Kollege und Mentor ist Paul, gespielt von Harrison Ford. Und die beiden haben so eine fantastische Dynamik. Und es geht einfach darum, wie Jimmy versucht, im Leben klarzukommen und wie seine Friends versuchen, im Leben klarzukommen.
Vor allem ist seine Frau gestorben.
Genau, seine Frau ist beim Autounfall gestorben. Seine Tochter hatte ein sehr schwieriges Verhältnis dazu, weil er sich in dieser Zeit der Trauer sehr von ihr distanziert hat. Und jetzt erstmal wieder versucht, ein guter Vater zu sein. Und es geht um sehr viele Konstellationen. Es ist einfach wirklich so eine sehr tolle Feel-Good-Serie, die auch wirklich lustig ist, die sehr emotional ist. Und sie ist auch vom Creator Bill Lawrence, der auch Scrubs gemacht hat. Ja. Und der hat auch einfach ein crazy Jahr. Ich wollte es einmal kurz gesagt haben. Der bringt jetzt, jetzt Anfang des Jahres Shrinking Staffel 3 raus. Er bringt das Scrubs-Reboot raus. Dann bringt er noch auf HBO eine Serie namens Rooster raus. Auch eine neue Comedy-Serie mit Steve Carell. Und dann bringt er noch Bad Monkey Staffel 2, diese Serie mit Vince Vaughn. Mhm. Also er hat 4 Serien, die er dieses Jahr rausbringt. Und das ist einfach, der ist ein Workaholic. Aber
es ist also trotzdem sehr gut. Ich habe die erste Staffel auch gesehen und fand die toll. Und ich muss die zweite noch nachholen. Ich finde, man merkt, das ist so die Serie, die Harrison Ford wieder neben dem Fliegen irgendwie Spaß ins Leben gebracht hat. Weil man wirklich merkt, wie viel Bock der hat. Und was für ein grandioser Schauspieler Harrison Ford halt auch sein kann. Wenn er Bock hat, ich liebe Harrison Ford einfach über alles. Aber was halt auch spannend ist, noch 2 weitere Namen. Also erstmal ist Kobe Smulders wieder erneut am Start. Das ist Robin aus How I Met Your Mother. Also da gibt es auch wieder so ein Wiederaufeinandertreffen.
Ja, und aus Avengers.
Und aus Avengers, ja. Aber halt vor allem ein ganz anderer Name. Es gibt in diesem Trailer, wird bereits eine Szene vorweggenommen, die, glaube ich, vielen Menschen das Herz wirklich schmelzen lassen wird. Nämlich eine Szene zwischen Harrison Ford und Michael J. Fox, die beim Arzt sitzen. Und es ist so berührend, dass weil Harrison Fords Figur, wie heißt sie nochmal?
Paul.
Paul sagt, dass er halt an Parkinsons leidet, woran Michael J. Fox ja wirklich leidet. Und das ist schon krass. Also ich saß da auch und dachte mir, also das ist schon wild, da Marty McFly und Indiana Jones / Han Solo / Rick Deckard so in einer Szene zusammen zu sehen, das ist schon wild.
Ich finde das auch ganz, ganz toll. Also es hat mir irgendwie so, als diese Ankündigung rauskam, so dass Michael J. Fox mitspielen wird, war ich aber auch so in dem ersten Moment so, oh mein Gott, das wird so traurig, glaube ich, einfach weil das Thema Parkinson da so sehr präsent wird. Ich frage mich, inwiefern er da jetzt vorkommen wird, ob es wahrscheinlich dann nur so ein kleiner Auftritt ist, weil man muss halt auch einfach sagen, Michael J. Fox ist nicht mehr gesundheitlich in der Lage, so richtig schauspielen zu können. Das hat er auch in seiner Doku gesagt. Aber ich finde es dann auch trotzdem immerhin toll, dass er, wenn auch überhaupt, dann nur für so eine kleine Szene dann da ist.
Schafft ja auch Awareness dann.
Ja, total. Das ist auch das, was er in der Doku erwähnt hat. So, das ist so seine Lebensaufgabe jetzt. Und das finde ich toll. Ich habe da sehr viel Bock drauf.
Absolut. Worauf ich auch sehr viel Bock habe, ist, Shrinking Staffel 3 kommt übrigens auch ab Ende Januar schon raus auf Apple TV Plus. Bald schon.
Jetzt alles Schlag auf Schlag.
Ja, Leute, nehmt euch frei.
Wird ein gutes Jahr eigentlich.
Ja,
im Juni hingegen, also genau in der Mitte des Jahres, startet Supergirl, der neue Film im DCU. Ich meine, wir haben Millie Alcocks versoffene Supergirl-Version ja schon in Superman gesehen von James Gunn. Und gerade dieser Name James Gunn macht natürlich erstmal Vertrauen, dass Supergirl irgendwie cool wird. Supergirl basiert wesentlich auf dem Comic Supergirl Woman of Tomorrow. Und ich fand das auch sehr schön, dass am Ende des Trailers, da wird nochmal so ein Standbild eingeblendet mit Werbung für diesen Comic. Und ich habe den auch nie gelesen. Deswegen habe ich es auch sofort nachgeholt und den mir bestellt, weil ich den bis zum Film unbedingt gelesen haben möchte. Der soll sehr nah an diesen Supergirl-Comics sein und dieser Neuerfindung dieser Figur Supergirl. Und ich muss sagen, dieser Trailer hat mir sehr viel Bock auf den Film gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie habt ihr den so wahrgenommen? Nein, nicht so.
Also, ich glaube, ich bin ein bisschen übersättigt von, oh, ein klassischer Song und coole Action-Sachen. Ja, und dann noch ein paar in den Trailer bauen so.
Verstehe.
Und halt, ja, Guardians of the Galaxy kommt halt sofort rein. Auch so der Look von den ganzen Locations so. Sag mal, hat mich nicht vom Stuhl. Er hat leichtes Interesse bei mir geweckt.
Ja.
Aber ich bin jetzt nicht gehypt.
Also, ich muss aber sagen, also natürlich, ja, es fühlt sich allein durch den Namen James Gunn und der hat halt seinen sehr bekannten Stil. Es fühlt sich alles schon sehr nach Guardians of the Galaxy an. Sie ist ja auch auf fremden Welten unterwegs und es ist, ja, da steckt sehr viel davon drin. Ich sage Trust in Gunn.
Ja, also der
American Slow.
Der Regisseur von dem Film ist hier, ich weiß gar nicht, wer heißt er, Craig Gillespie, der hat hier Cruella gemacht, Dump Money, I, Tonya und Pam and Tommy und so.
Dump Money.
Was ich auch so interessant finde, womit ich mich auch mal so ein bisschen dann eingelesen habe, dass Supergirl ja auch eine sehr tragische Figur ist, einfach so, dass sie diesen Untergang von Krypton auch so sehr miterlebt hat, während Superman einfach so tschüss auf die Erde gesandt wurde und sie in sehr tollen Umständen aufgewachsen ist.
Ja.
Von zwei liebevollen Farmern. hat sie nicht so eine tolle Kindheit gehabt. Und ich bin da sehr gespannt drauf, wie sie das machen.
PTSD quasi drin.
Ja, das stimmt. Aber es kommt ja auch eine neue Figur vor, ne?
Naja, Jason Momoa als Lobo sollten wir halt auch unbedingt mal erwähnt haben an dieser Stelle. Ich glaube, da freuen sich auch sehr, 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 sehr viele drauf. Spannend. Das wird natürlich wild. Genauso wild wird sicherlich, ihr habt ihn vielleicht gesehen, den Trailer zu Peaky Blinders, The Immortal Man. Tatsächlich bekommt die Serie Peaky Blinders am 20. März auf, wo? Das schaue ich nach.
Wahrscheinlich.
Wo lief denn Peaky Blinders?
Ich Peaky auf Netflix.
Auf Netflix, kommt ja, kommst du sehr wahrscheinlich auf Netflix.
Alles auf Netflix, ja, kommt.
Das ist, ähnlich wie El Camino. Eine Serie, ein Film, der nochmal diese Serie irgendwie weitererzählen soll, was eigentlich aus Tommy Shelby geworden ist. Und Cillian Murphy kehrt auch tatsächlich zurück für diese Rolle.
Ich habe keine einzige Folge Peaky Blinders gesehen, wie sie es
war.
Ach so, okay, ich habe gedacht, dass
ich habe es eine Zeit lang geguckt und sehr gefeiert.
Wieder empfohlen auch, ja, es wird ja auch gefeiert. Also es liegt jetzt auch nicht dran, dass ich es irgendwie kacke finden würde, aber es, glaube ich, war auch relativ viel, oder?
Das stimmt.
Ich habe auch nicht alles gesehen. Ich habe, glaube ich, die ersten beiden Staffeln gesehen, irgendwann dann abgebrochen und ich weiß gar nicht mehr warum. Es gibt, es gibt 6 Staffeln mit jeweils 6 Episoden.
Ich glaube, das ist die Horrorserie aller Herrenausstatter und Hutverkäufer. Weil, wie Peaky Blinders. Ja, wie ein Peaky Blinders. Ich will rumlaufen wie ein Peaky Blinders.
Ja, aber das nur so als Hinweis für alle Peaky Blinders-Fans, von denen es ja sehr, sehr viele Menschen da draußen gibt. Und wir haben noch einen Trailer, über den wir sprechen wollen, oder?
Richtig.
Oh ja.
The Death of Robin Hood.
Wieder mal ein Robin Hood-Film. Aber diesmal von A24. Und da gehen natürlich dann ganz andere Lichter auf einmal an. Und denkst, das kann das werden. Und wir sehen einen gealterten Robin Hood und die Wahrheit hinter Robin Hood, dass der gar nicht so ein gerechter Mensch war, sondern eher ein, ein Mörder, Räuber und Bösewicht.
Ja.
Ja, und er scheint auf eine Insel zu gehen, um sich zu retten oder beziehungsweise in Sicherheit zu sein. Und auf dieser Insel kümmert sich wohl eine Frau um verlorene Seelen, unter anderem auch ein kleines Mädchen. Und jetzt gehen direkt so die Parallelen an zu Logan. Denn Robin Hood scheint sich halt um dieses Mädchen zu kümmern und das wird dann in Gefahr kommen und da muss er es retten. Also der alte Griesgram-Bösewicht muss nochmal Sachen auspacken.
Die Parallelen zu Logan ist auch, dass
Hugh Jackman Robin Hood genau, spielt. Das ist nämlich das Ding.
Und das Ganze, was wir, glaube ich, auch nochmal vielen Leuten so, für viele Leute krass sein wird, der ist von A24, der
genau.
Film.
Ja. Genau, das ist das Ding, was halt das wieder gut machen könnte. Ansonsten ja, Old Man Robin Hood.
Ja, ich bin gespannt. Also das Cast ist auch krass hier. Bill Skarsgård spielt Little John und Jodie Comer spielt.
Ah, ich liebe Jodie Comer.
Jodie Comer ist fantastisch. Ich bin mal gespannt. Oh, Mary Bartlett spielt auch mit. Ich bin sehr gespannt.
Der Look ist auch cool. Ja. Also mal eine etwas andere Robin Hood Story.
Ja. The Death of Robin Hood startet. Wann startet?
Das ist noch ein bisschen unbekannt hier.
Ist tatsächlich unbekannt.
Der deutsche Start.
Ja. Also das ist auch so ein doppeldeutiger Titel, ne? Aber ich glaube, es kann sich ja natürlich auch so auf die Legende Robin Hood beziehen. Und wahrscheinlich stirbt er auch.
Wer weiß.
Ich weiß es nicht. Ja.
Sterben denn Raymond und Ray, Lenny? Wir wollten ein bisschen darüber auch sprechen, was wir so in der, ich weiß nicht, wie die Zeit noch reicht. Wir wollen nämlich auch noch die Starts der Woche durchnehmen. Das kriegen wir, glaube ich, alles hin. Lasst uns kurz halten, aber kurz darüber sprechen, was wir so in der Weihnachtszeit gesehen haben und was wir aktuell empfehlen können.
Cinema Flashback.
Was mit Raymond und Ray? Was ist das überhaupt?
Kann ich leider nicht empfehlen, aber ich habe ihn gesehen. Raymond und Ray ist ein Apple TV Plus Original und darin spielen Ethan Hawke und Ewan McGregor, zwei Brüder. Und da denkt man eigentlich, fantastisch. Geil. Mensch, das ist doch ein Selbstläufer. Also es muss mindestens so eine 7 von 10 doch werden bei diesem Cast. Das alleine reicht leider nicht für so einen guten Film. Ich finde, die Geschichte ist an sich, die Prämisse ist sehr interessant. Es geht eben um zwei Brüder und die erfahren von dem Tod ihres Vaters. Und sein letzter Wille war, dass die beiden sein Grab ausheben. Und darum geht es. Und dann kommen aber noch sehr viele Sachen aus der Vergangenheit vom Vater hoch. Es geht sehr viel um die Beziehung dieser beiden Brüder. Es geht sehr viel um die Liebschaften des Vaters und darum, dass die beiden noch viel mehr Brüder haben. Und
Das ist eine Game of Thrones-Geschichte.
Das ist vielleicht, nein, aber es ist leider wirklich so ein bisschen absurd und auch sehr konstruiert. Und ich finde, diese Prämisse ist eigentlich so schön und ich finde, ich hätte es mir mehr gewünscht, dass es dann halt wirklich um diese beiden Brüder geht, wie auch ihre Beziehung ist und nicht nochmal, dass da so ganz viel anderer Kram noch mit eingebaut wird. Weil es geht dann natürlich darum, dass die beiden dann auch direkt eine neue Beziehung anfangen, dann so mit zwei Frauen. Und es hätte es einfach nicht gebraucht. Das ist wirklich zu viel. Und es hat mich so wahnsinnig sauer gemacht, weil Ethan Hawke und Ewan McGregor in so einem Film verbraten.
Aber vertane Chance, es wäre ja witzig gewesen, wenn da rauskommt, dass die immer neue Brüder haben, dass die erste Folge Raymond und Ray hast, dann ist die nächste Raymond und Ray and Jack, Raymond, Ray and John und immer noch ein Bruder dazukommt, den der Vater gezeugt hat.
Ich verstehe es nicht.
Also einfach immer dann noch.
Die finden raus, dass die mehr Brüder haben oder mehr Geschwister und das kommt dann im Titel, kommt dann und.
Okay.
Und.
Aber ich meine, das ist ja Raymond and Ray ist ja auch der Gag, dass das Brüder sind, die gleich
heißen. Ja, und die haben, also ich kann es mal spoilern, die haben noch einen weiteren Bruder.
Warum spoilerst du?
Ja, nein.
Mach mal.
Also, der heißt Ramon. Also es ist wirklich.
Okay, so. Das ist witzig.
Ja, so.
Das ist auch nicht wirklich ein Spoiler, oder?
Nee, nein. Wirklich nicht, ich wollte es nochmal gesagt haben. Ja,
und
muss man und wirklich nicht machen.
Wäre auch ein
Spaß. Das wäre ein starker Titel. Also, aber ich hoffe, dass eine Serie etwas besser war als hier Raymond Ray, nämlich Fallout Staffel 2, in die ich noch nicht reingeguckt habe, aber du.
Ja, ich habe alle drei aktuellen Folgen, die zur Aufnahme gerade draußen sind.
Ich auch.
Sehr gut,
ja.
Genau, du auch. Du hast im Vorfeld gesagt, Kritikpunkt, dir würde so ein bisschen ein roter Faden, beziehungsweise also, wo geht's hin? Passt ja auch, weil es kommen ja jetzt, Caesar's Legion ist nämlich dabei.
Das ist halt wild, weil ich muss dazu sagen, dieser Fallout-Teil orientiert sich sehr stark an dem Spiel New Vegas und das ist mein persönlicher Lieblingsteil. Ich liebe New Vegas über alles. Ich finde das ultra geil. Wobei ich objektiv sagen würde, dass Fallout 3 das bessere Spiel ist. Aber egal, anderes Thema. Die macht mir auch wieder sau Spaß, muss ich sagen. Es ist nur irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es auch nicht kritisch einschätzen gerade. Ich hatte mit Fallout Staffel 1 irgendwie mehr Spaß zu diesem Zeitpunkt.
Ich hatte auch mit der Staffel 1 bisher mehr Spaß. Aber gut, es ist ja auch insgesamt dann zu sehen.
Ja.
Mir fehlt jetzt auch ein bisschen so das Große, also es baut sich ja so, Mr. House soll ja so das große Mysterium sein.
Ja,
bin ich gespannt, wie sie das lösen.
Die sucht ihren Vater, klar.
Genau. Es geht ja auch so um Bürgerkrieg so ein bisschen, weil auf allen Fronten wird immer das Thema Bürgerkrieg eigentlich gemacht. Und wir haben sehr viele Parteien jetzt quasi drin. Wir haben die Brotherhood of Steel ist drin. Wir haben jetzt Legion. New Republic of California ist jetzt auch mit drin, mehr oder weniger. Ja, natürlich die ganz normalen anderen Leute, die da noch rumlaufen. Mir fehlt auch so ein bisschen vielleicht noch so die große Bedrohung, weil momentan ist es einfach nur so ein Suchen. Und ich finde halt auch so, die Brotherhood of Steel ist ja wirklich unsympathisch insgesamt.
Wer ist unsympathisch?
Die Brotherhood of Steel.
Ach so, ja.
Also mir fehlt so ein bisschen, und ein bisschen Wahnsinn fehlt mir noch.
Ja.
Also es ist sehr Basic Fallout, also wir haben jetzt zum Beispiel große Red Scorpions gesehen, das war geil, aber mir fehlen halt noch so Supermutanten, wären geil.
Die Sache ist, vielleicht müssen wir einfach noch abwarten,
Staffel 2
hinentwickelt.
Genau, das ist so ein bisschen offen. Ja. Was ich wirklich ein bisschen, es ist nur ein kleiner Moment, aber ich finde, das fand ich ein bisschen blöd inszeniert. Und zwar haben wir hier natürlich auch neue Leute im Cast, unter anderem Macaulay Culkin spielt
mit. Oh,
Macaulay Culkin spielt mit.
Das fand ich grandios.
Ja, ich fand das auch grandios, aber was mich gestört hat ist, und das ist so, wenn du irgendwie einen berühmten Cast drin hast, dann fügt das organisch ein. Aber es war so, er spielt halt in der Legion mit und der hat erst einen Helm und dann zieht er den Helm aus und es ist so ein, es ist Macaulay Culkin Ding und das ist halt Meta. Und es war so, weil es war keine Überraschung, als er seinen Helm genommen für die Leute in der Welt. So, ja, ist einfach ein Typ drunter, der ein bisschen aussieht wie Moneyboy heute.
Das war natürlich fürs Publikum.
Ja, und das fand ich so, das fand ich ein bisschen so, oh, guck mal, wen wir haben. So,
ich fand's sau witzig.
Ja, ich fand's ein bisschen, aber wie gesagt, ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Aber ja, mal sehen, wo es hingeht.
Mal sehen,
hingeht. Ich find's schon interessant, weil es greift ja nicht in die Spiele ein, weil es spielt ja wesentlich später als alle Teile.
Ja.
Aber wie sie das halt mit Mr. House lösen. Weil das Ding ist ja, wir haben ja natürlich in Fallout New Vegas und in Fallout 3 und sowas verschiedene Enden. Wir können uns ja da frei entscheiden. Und auch für Fallout 3 gibt es ja dann mehrere Enden, je nachdem, wie du dich entschieden hast in dem Spiel. Und da hat ja auch jeder seine eigene Welt aufgebaut. Und in manchen passiert da das mit Mr. House und mal das mit Mr. House. Und dann ist jetzt so, musst du damit jetzt leben, was so der offizielle Kanon ist.
Ja.
da bin ich auch sehr gespannt, weil es ist halt, wie erzählen sie das?
Ja, müssen wir abwarten.
Ja.
Man muss nur sagen, also das mit Macaulay Culkin, das war auch kein Spoiler oder sowas, das ist, das war im Trailer. Ja.
Und wurde vorher auch angekündigt, dass Cast erweitert wird, so krass.
Gut, was aktuell auch sehr gehypt, aber auch sehr umstritten ist, ist die neueste Serie von Vince Gilligan, heißt der, ne? Ja, der Name ist nicht einfach. Vince Gilligan. Das ist der Schöpfer von Serien wie Better Call Saul und Breaking Bad. Natürlich ein ganz großer Name in der Serienwelt. Und seine neueste Serie ist mir so reingespielt worden, weil gerade Jonas und Xenia und auch du, Lenny, aber auch allgemein das Internet so, oh, das ist die krasseste Serie aller Zeiten, die so ultimativ gehypt wurde. Die Rede ist von Pluribus. Man muss dazu sagen, Pluribus geht in eine ganz andere Richtung als Breaking Bad oder Better Call Saul. Es ist wirklich was komplett Neues, auch tonal und
außer der Handlungsort.
Außer der Handlungsort. Das spielt nämlich schon wieder in Albuquerque, New Mexico, da wo alle Serien. Vince Gilligan liebt Albuquerque. Es ist auch gar nicht so einfach, den Plot zu erklären, die Prämisse, ohne in irgendeiner Form da zu viel vorwegzugreifen. Mhm. Aber ich sage so viel aus dem.
Darf ich kurz sagen, ich hatte immer das Gefühl, also anfangs wurde diese Serie ja vermarktet mit dem, die Welt wird plötzlich glücklich, nur die Schauspielerin von Ray Seahorn, die Figur von Ray Seahorn. Und ich finde, es ist so gar nicht das.
Das trifft
sich
nicht.
Das ist so, weil ich habe gedacht, genau das wird es.
Aber auch was ganz anderes erwartet, tatsächlich.
Ja, es ist wirklich eine Science-Fiction-Serie, muss man dazu sagen. Also es kommt eine Nachricht aus dem All, die statt irgendwie Morse-Code-mäßig aus einem binären System besteht, aus zwei Signalen, aus vieren besteht. Und es hat einen Effekt auf die Menschheit, beziehungsweise es löst eine Kette von Ereignissen aus, die dazu führt, ich glaube, ich verrate es. Also für alle, die wirklich so komplett keine Ahnung haben wollen, worum es geht. Ich sage jetzt etwas, was so in der Mitte der ersten Folge passiert. Also in ein Mini-Spoiler quasi. Es ist eine DNA-Sequenz, diese vier Symbole, die da aus dem All kommen. Und diese DNS wird hergestellt und erstmal Mäusen verabreicht. Und natürlich, wie das so ist in so Laboren, breitet sich dann auf die Menschen aus. Und ihnen ist gar nicht bewusst, wie ansteckend dieses Virus ist. Denn was passiert? Es ist keine Krankheit oder sowas. Es entsteht ein Hive-Mind. Das Bewusstsein aller Menschen auf der Welt wird verschmolzen. Das heißt, es ist plötzlich eine weitere Person, bestehend aus 7 Milliarden Körpern, die, Punkt.
Die Borg quasi.
Ja.
Ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es zu billig ist. Ich glaube, es ist RNA.
RNA.
Dann. Ich habe gerade mal geguckt, der Unterschied liegt in einem Zucker, aber weiß nicht,
das ich keine Ahnung.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, es wäre
Keine Ahnung. Es wird auch nie so, also es wird auch relativ schnell abgehandelt, abgefrüht in der Serie. Okay. Sorry für alle Wissenschaftler drauf. Wir lassen es aber so drin, würde ich sagen.
Okay.
Es ist RNA.
Oder anscheinend, ja.
Genau, aber das ist im Prinzip die Handlung der Serie und entwickelt dann wirklich, also
es gibt Personen, die sind nicht betroffen und die Hauptdarstellerin ist die einzige, die nicht.
In ganz gesamten USA, genau.
Genau, die quasi nicht in diesem Kollektiv drin ist und
die noch individuell noch sich denken
selbst,
kann.
Sie selbst ist, ja.
Und da entwickelt sich dann so eine extreme philosophische Tiefe und vor allem auch so ein Spiel damit, was genau ist dieses Hive-Mind und wie will man vielleicht sogar Teil dieses Hive-Minds sein und so weiter und so fort.
So ein bisschen so sektenartig, ne?
Ja, definitiv. Die erste Folge ist, würde ich sagen, tonal eigen. Anders als, ich habe jetzt die ersten 6 Folgen gesehen, es gibt bisher 9, glaube ich. Und die erste ist, geht wirklich in so eine sehr starke apokalyptische Thriller-Richtung, weil halt da wirklich, also ich will nicht sagen die Apokalypse, aber die gesamte Welt verändert sich.
Es hat so, ich dachte erst, oh nee, nicht schon wieder sowas Zombie-artiges.
Ja.
Weil die auch am Anfang gerade in der ersten Folge halt so rumlaufen wie Zombies so ein bisschen. Ja. Ich mochte die aber, die erste Folge.
Ich also, mochte die erste Folge auch.
Ich fand den Anfang sehr geil, wenn die da in dieser Station sind. Diese ganzen Nerds versuchen rauszufinden, was ist das für ein
Das hat mich Zeichen. Erinnert an so eine Mischung aus The Last of Us, aber auch hier die drei Sonnen, also Free Body Problem zum Beispiel, erzählen wir auch. Also, ich muss sagen, ich bin leider, teile ich die Kritik daran, dass es Ich will noch kein finales Urteil darüber abbilden, bevor das in irgendeiner Weise weitergelaufen ist. Und vielleicht wirkt es noch mal ganz anders, wenn es weitere Staffeln gibt. Aber es ist wirklich, also erstmal, ich finde den Look so ultra geil. Das sieht so sehr analog und sehr dirty aus und sehr, ich mag den Look sehr. Es ist sehr langsam. Es ist extrem langsam. Und ich habe teilweise manchmal, habe ich mich wirklich gefragt, so, das hätte man auch alles in Filmlänge erzählen können, statt auf eine Staffel auszuweiten. Also es ist wirklich, es ist quasi. Die Folge The Fly wurde ja in Breaking Bad von vielen Menschen sehr kritisiert. Und so ab Folge 3, Folge 4 entwickelt sich so, da kommt einfach, als wäre jede Folge The Fly. Das ist so meine Kritik daran. Ich will ab gar Folge nicht drei? So.
Bitte? Ab Folge 3?
Ja, so ab Folge 3.
Ach, verflucht, ja. Ich habe die ersten beiden geguckt.
Denkst du? Du bist wahrscheinlich noch auf dem High.
Nee, ich bin nicht gehypt auf dem Ganzen.
Ja.
Ich fand's gut. Aber halt auch so, was so die Umstände mit diesem Kollektiv quasi so einhergehen, so etwas vorhersehbar, was jetzt nicht unbedingt schlimm ist, aber das macht es für mich jetzt auch nicht so spannend, weil die Figuren doch sehr, also auch die Hauptdarsteller halt sehr erwartbar handeln oder sich reagieren. Und ich denke so, ja, also mal gucken, was noch passiert.
Ja.
Ich finde auch den Look, der Look ist schön.
Mhm.
Aber so richtig gehypt bin ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte vielleicht ein bisschen was Abgedrehteres noch erwartet. Klar, die Grundidee ist abgedreht, aber es hat sich so angefühlt wie halt eine, ja, die Borg, das Borg-Kollektiv trifft irgendwie, ach, weiß nicht, auf so Alltagssachen und so sektenmäßig halt.
Ja.
Mal sehen, was noch, also was sie mit der Idee halt generell noch machen.
Ja.
Halt auch so diese ganzen anderen Nebenfiguren mal so ein bisschen, ja. Ein bisschen Stereotyp noch alles.
Ja.
Und mal sehen, ob es da noch ein bisschen mehr. Wann kommt der philosophischere Teil?
Der, ja. Du bist aber noch in Folge 2. Also der wird schon noch kommen, definitiv.
Okay.
Ja, Lenny, wie findest du die Serie?
Ich finde sie gut. Ich finde sie sehr gut. Tut mir leid, ich wünschte, ich könnte euch jetzt unter die Arme greifen und euch da helfen. Aber nee, ich find's vor allem deshalb so cool, weil. Es ist so absolut nicht schwarz und weiß und es ist so, man denkt eigentlich so, okay, das ist ja eigentlich eine Gefahr, dieser Hive-Mind, aber ich bemerke es häufig bei mir, dass ich mir so denke, ist es nicht vielleicht eigentlich auch cool, das so dabei zu sein, so, weil es zeigt ja halt doch wirklich, also sie wird ja auch, Carol wird auch sehr häufig so kritisiert und ich finde, das ist so sehr interessant, dass beide Seiten so kritisiert wird und ich finde, das bietet so sehr viel Stoff noch für sehr viel mehr.
Ja.
Ich frage mich aber, ob es 4 Staffeln trägt, weil das hat Vince Gilligan ja gesagt, es ist 4 Staffeln wahrscheinlich. So, also er hat gesagt, er hat mindestens Stoff für 4 Staffeln und das finde ich ein bisschen viel, aber ich bin trotzdem gespannt, worauf das alles noch hinlaufen wird, weil ich bin auch erstmal Folge 6.
Ach, du hast Folge 6, weil das ist echt die Frage, mal gucken, wie lange sich das trägt.
Genau, das ist jetzt, deswegen sage ich, ich warte jetzt noch ab,
bis
mehr davon kommt, aber gerade, also ich muss auch dazu sagen, ich gucke zwar jede Folge, aber mittlerweile, also es ist, ich habe nicht das Bedürfnis, die jetzt irgendwie durchzubingen, also es ist schon auch noch Arbeit.
Die sind ja auch knapp eine Stunde lang, oder jede Folge?
Ne, kürzer.
So ein bisschen.
Ja, kürzer, also
45, 50. 58 Minuten.
Ich glaube sogar noch kürzer. 45 Minuten so eine Folge?
Okay, ja. So. Weil ich habe gedacht, so nach den ersten Gang, glaube ich, ein bisschen kürzer wäre auch gut.
Ja. Ja, aber das ist halt meine große Kritik, wäre halt lediglich, dass sich das anfühlt wie so ein Filmplot, der gestrickt wurde auf. Nimmt sich aber halt dadurch auch sehr, sehr viel Zeit für das Hive Mind und dafür gibt es ja auch gute Gründe und ich bin nicht der Letzte, der sich darüber beschwert, wenn langsam erzählt wird. Naja. Was haben wir als nächstes?
Ich habe noch einen Film, den ich unbedingt empfehlen möchte. Es ist so ein Film, den hätte ich mit Xenia auf dem BFI Filmfestival in London gesehen. Wir haben es leider verpasst. Und es ist der Film Twinless. Und den kann man bei Prime für 4,99 € leihen. Es ist kacke. Streamingdienste sind ohnehin teuer. Ich weiß es. Aber es lohnt sich für diesen Film, das nochmal auszugeben. Und ich verstehe es auch nicht, weil dieser Film hat eine Synchro bekommen. Also ich meine, er hat eine deutsche Synchro. Und er ist dann aber auf Prime im Bezahlsystem gelandet und hat keinen Kinostart oder sonst was bekommen. Das finde ich so sehr seltsam.
Mhm.
Aber dieser Film ist mit Dylan O'Brien. Und damit hoffe ich, dass ich alle Dylan O'Brien-Fans, ich bin einer, begeistern kann. Ich finde, der hat so eine echt super interessante Prämisse. Es geht darum, Dylan O'Brien ist ein Zwilling. Er hat, er spielt Roman und er hat einen Zwilling, der heißt Rocky. Und Rocky ist leider verstorben bei einem Autounfall.
Ja.
Und dann geht es darum, dass er sehr trauert und er geht dann in eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die das gleiche Schicksal teilen wie er. Also es sind ganz viele Zwillinge, die auch ihre Geschwister verloren haben. Und da freundet er sich mit Dennis an. Dennis hat seinen Bruder Dean verloren und es entwickelt sich so eine sehr interessante, tolle Freundschaft zwischen den beiden. Und ich muss sagen, wenn dieser Film so weitergelaufen wäre, wäre es für mich auch ein richtig toller Film. Aber nach den ersten 10 Minuten kommt ein Moment, wo ich mir gedacht habe, die haben das nicht gemacht. Und dann macht das diesen Film für mich nochmal so 1000-mal interessant. Und ich möchte nicht sagen, was es ist, aber dieser Film ist wirklich super interessant und ist so eine sehr interessante Geschichte über Freundschaft und alles Mögliche. Und ich find ihn sehr, sehr toll. Twinless mit Dylan O'Brien ist...
Hat es was damit zu tun, dass die in dem Thumbnail zum Trailer so ein Sims-Ding über dem Kopf haben?
Er ist einfach ein Sims-Fan. Und der verkleidet sich dann als
Ach, das ist ein Kostüm?
Ja, das ist ein Kostüm.
Oh, wie geil.
Und an Halloween hat er dann so diesen Sims-Diamanten.
Oh, Plot-Twist ist, sie sind eigentlich die Sims. Und jemand hat seinen Zwillingsbruder in den Pool geworfen und die Tür weggenommen.
Ach, geil.
Nein, also ich finde wirklich, also das ist für mich so ein so krasser Überraschungsmoment gewesen. Und ich finde, es ist wirklich so, ich hatte das selten mal im Film, dass der mich wirklich nach den ersten 10 Minuten eigentlich schon hatte und dann immer noch was passiert ist, wo ich dann so war, oh mein Gott, das ist so krass. Und es ist wirklich so ein sehr kleiner, süßer Independent-Film. Dylan O'Brien ist wirklich fantastisch, aber auch der Regisseur heißt James Sweeney und der hat auch das Drehbuch geschrieben und der spielt auch selber Dennis. Und für alle Gilmore Girls-Fans, Lauren Graham spielt die Mutter von Dylan O'Brien.
Oh. Ja. Das erinnert mich übrigens an einen Drehbuchlektor, dessen Podcast ich mal gehört habe. Fragt doch nicht, warum. Also es war in einem Podcast, da war der zu Gast und der hat halt über seine Arbeit gesprochen, dass er halt auch gerne auch mal mehrere Drehbücher am Tag lesen muss, eigentlich jeden Tag. Und und sich immer wieder freut über Kreativität, der sich an ein Drehbuch besonders erinnern kann, das anfing wie ein schnödes Drama, in dem aber dann irgendwie auf Seite 12 oder wo auch immer das war, plötzlich am Horizont eine Zombie-Invasion aufkam, so aus dem völligen Nichts. Und er gesagt hat, das war so ein Moment, das war einer seiner Lieblingsmomente auf der Arbeit, weil er sich wirklich dachte so, warum haben nicht mehr Drehbücher solche Ideen? Und ja.
Ich finde das auch toll, einfach so, also bei, ich kann nicht versprechen, in Twinless ist es nichts Übernatürliches oder sonst was, aber es kommt eine andere Perspektive hinzu und ich finde das,
will ich das sehen.
Also das ist wirklich, also ich frage mich auch so, ich wünsche mir sowas echt häufig an Filmen, dass nochmal so eine Überraschung einfach nochmal so drin ist. Und ich fand's toll.
Gut verkauft, Lenny.
Ja, also es ist sehr auch wirklich so. Also, das freut mich. Schaut euch den an. Ich meine, er hat eine deutsche Synchro auch. Schaut das vielleicht nochmal bei Prime nach, bevor ihr ihn kauft, so damit ihr, falls ihr Fans von Synchro seid, nicht irgendwie jetzt da was kauft und das ist nicht synchronisiert.
Ja.
Aber ja.
Aber Marius hat einen Film gesehen, der nicht nur eine gute Idee hat, sondern gleich 12 gute Ideen. Einen meiner Lieblingsfilme.
Weihnachten ist Zeit der Wohlfühlfilme und da habe ich mir gedacht, ich hole einen Film von 1976 raus und es ist Asterix erobert Rom.
Ah!
Der, ich glaube, es ist der einzige, der nicht auf einem Comic basiert. Ich habe die neueren alle nicht gesehen, deswegen ist es mir egal.
Ich habe auch die Comics nicht gelesen.
Es ist Film 3 nach Asterix der Gallier und Asterix und Cleopatra und der.
Und es ist der beste.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Genau. Asterix muss 12 Aufgaben erfüllen, sonst verlieren sie gegen Cäsar und wenn sie gewinnen, sind sie die Herrscher von Rom. Also stellen also quasi auch die ganze Welt von Asterix auf den Kopf so und sagen am Ende auch, ja, es ist eh ein Zeichen dafür, wir können machen, was wir wollen. Genau, und er und Asterix und Obelix reisen halt herum und machen legendäre Aufgaben, wie den Passierschein A38 zu besorgen, gehen in die Höhle der Bestie, essen alles auf,
Speerwerfen,
Wettlaufen,
Wettessen.
Es ist Kampf in der Arena, es ist großartig, es ist ein Heidenspaß mit ein bisschen Metakritik. Sie stehen zum Beispiel in einer Höhle, im Dunkeln, auf einmal geht das Licht aus und an, sie stehen auf einmal in einer U-Bahn-Station und die U-Bahn-Station ist da, wo jetzt habe ich den Namen des großen Jonas wüsste es, des großen gallischen Kriegers, bla bla, da hat er die Schlacht gegen die Römer verloren und die stehen da an der Bahnhaltestation von dem Ort, wo das passiert ist.
Ja.
Es ist großartig, ich liebe diesen Film.
Punkt.
Ja.
Einfach wirklich ein grandioser Film.
Ja.
Ist auch wirklich einer meiner Lieblingsfilme aus der Kindheit.
Und A38, Passierschein A38 ist halt Legende. Ich glaube, Leute, die den Film nicht gesehen haben, reden auch damit. So.
Ja, und kennen das, ja. Ich habe auch was, ich bin immer noch Demon Slayer am gucken übrigens.
Oha.
Ich bin aber auch erst so ein paar Folgen drin. Ich bin bei Folge 6 oder sowas. Find's bisher aber echt grandios.
Oh.
Punkt.
Oh.
Ich will aber, ist noch viel zu früh, um irgendwas zu sagen.
Okay.
Aber
du bist gehuckt.
Ich bin gehuckt. Es gibt noch viele Folgen, die ich da vor mir habe, aber es macht wirklich Spaß. Ich bin sehr überrascht davon, wie poetisch und still die teilweise ist. Also die erinnert mich teilweise sehr so an, also mit so die Inspiration aus verschiedenen Samurai-Filmen ist schon sehr offensichtlich, aber auch sehr stark drin und trotzdem halt so mitreißend und geht direkt rein. Sehr tragische Figur auch und es ist eine tolle Serie bisher. Und sehr snackable und ich werde da auf jeden Fall weitergucken. Mir macht das Spaß, aber ich will gerade noch kein Fazit abgeben, okay, in irgendeiner Form zu Demon Slayer. Ja. Kommen wir doch einfach mal zu den
Starts der Woche.
Ich habe einen Netflix-Film mit dabei, der startet am Freitag.
Also heute.
Genau, heute. Mensch. Den könnt ihr jetzt direkt auf Netflix schauen. Es ist eine Rom-Com. Und ich brauche Rom-Coms. Ich brauche Rom-Coms und vor allem ist es so eine sehr krasse Rom-Com, die wirklich sehr, sehr viele.
Asterix Erobert Rom war auch eine Rom-Com.
Ist eine Rom-Com, ja.
Eine Rom-Comedy.
Ja.
Oh,
Na, so.
Stark. Der ist.
Rom-Com.
Der war gut. aber auch, weil er so gut ist wie People We Meet on Vacation, das ist die andere Frage. Das ist eine Buchadaption und zwar keine, ja, irgendeine Buchadaption, sondern
die
eine.
Die Bibel.
Richtig, die Bibel.
Oh,
wird endlich.
Jesus Vacation.
Endlich wird es gemacht. Nein, es ist, Emily Henry ist so ziemlich die krasseste Rom-Com-Buchautorin und jedes ihrer Werke wird so als der heilige Gral der Rom-Com-Bücher betitelt. Und
Rom-Comiger.
Ja, es ist, ich find's auch sehr interessant und ganz BookTok hat sich auf diese Adaption von ihrem Buch People We Meet on Vacation gefreut und die ist auch hochgradig besetzt mit Tom Blyth, der in Hunger Games mitgespielt hat und da den jungen Snow gespielt hat und auch Emily Bader, die in wie heißt es nochmal, diese Serie hier? Ja, My Lady Jane, so, da ist sie die Hauptrolle. Und es geht darum, dass zwei Freunde, Poppy und Alex, dass die sich jedes Jahr vornehmen, einmal zusammen in Urlaub zu fahren. Und ja, das ist so eine ganz, ganz klassische von Friends to Lovers Geschichte. Mhm. Und die ist gut.
Ja.
Ist gut, ist ziemlich solide. Es werden so ein paar Sachen vom Buch geändert, aber ich finde, es ist wirklich so eine sehr, sehr solide Rom-Com. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe nämlich dann auch nicht so gar nicht so doll erkannt, okay, warum ist es so der heilige Gral? Ich glaube, das müsste man dann im Buchform einmal gelesen haben, weil ich finde, es ist so eine sehr klassische Rom-Com, aber gut gemacht. Vor allem auch die Chemie zwischen den beiden stimmt und ich finde, das ist nicht ganz unwichtig bei einer Rom-Com. Also die haben das wirklich toll gemacht. Ich finde, Outfits sind manchmal ein bisschen wild und passen nicht so zu Mitte 2010ern. Aber es ist eine solide Rom-Com. Ich kann nicht mehr sagen. Und für alle Fans von Emily Henry, ihre Bücher Beach Read und Book Lovers werden aktuell auch, sind in der Mache, dass sie verfilmt werden. Ich glaube, das sind auch Netflix-Produktionen. Also Netflix hat sich da einmal bei ihr eingekauft und verfilmt alles von ihr.
Ja. Spannend.
Könnte ich anschauen.
Findest du denn den Kinostart dieser Woche Song Sang Blue besser? Fragezeichen. Der ist ein über zweistündiger Film mit Hugh Jackman und Kate Hudson und James Belushi übrigens. Regie führt Craig Brewer und es geht um ein Musikerpärchen, nämlich Mike und Claire, die auf den großen Durchbruch warten als Musiker, die dann eine nochmal alles auf eine Karte setzen und eine Neil Diamond Tribute Band gründen. Also die versuchen, sind quasi wie diese Rapper aus der Stadt, die man noch von der alten Schule kennt, die noch immer versuchen, Rapper zu werden. So, das ist so ein Musikerpaar, das irgendwie einfach nicht seinen Durchbruch haben möchte und dann aber mit dieser Tribute Band irgendwie sehr erfolgreich wird. Ist das richtig? Ich habe den Film nicht gesehen. Ist das richtig
umschrieben? Nee, das ist schon richtig umschrieben. Ich finde, es ist ein sehr amerikanischer Film und ich frage mich auch generell, wie schwierig es sein muss, diesen Film so auf dem deutschen Markt so zu vermarkten. Aber weil ich glaube, weiß gar nicht,
ob. Wie groß ist Neil Diamond hier?
Das ist, also.
Ich weiß gar nicht, wie. Also, ist Neil Diamond war doch auch immer so in so King of Queens und sowas, war es immer so, ah ja, er ist Neil Diamond-Fan, haha. Also, es ist immer so, wer hört Neil Diamond? Also, ich habe keine, ich will das, das ist nur, ne, meine Wahrnehmung, wie das von den anderen Leuten immer wahrgenommen wird. So, Neil Diamond, das ist so wie in Deutschland vielleicht so Modern Talking hören oder so. Ja. Keine Ahnung, so, das ist ein bisschen peinlich. Ich weiß es nicht. Ich kann auch ehrlich sagen, ich kenne nicht so viel von Neil Diamond.
Also,
ich kenne gar nichts von
Neil. Also, doch, 100%. Also
du hast es auf jeden Fall gehört.
In dem Film ist nämlich auch, wird nämlich auch thematisiert, dass alle immer nur Sweet Caroline hören wollen.
Ah,
Sweet. Und das ist irgendwie so ganz, ganz nett. Ich finde wirklich, wirklich, das basiert auch auf einer Dokumentation und ich will die Dokumentation unbedingt sehen, denn auch hier kommt es zu einer krassen Überraschung in der Mitte des Films und dann shiftet der Film zu einer Kate Hudson Soloshow und dann geht es sehr viel um ihre Figur und sie wird ja auch aktuell so sehr hoch gehandelt dafür, auch für hohe Preise, dass sie da nominiert wird, mindestens. Und ich finde, sie macht das auch wirklich fantastisch. Und ich finde, da wird der Film auch so richtig, zeigt ihr so seine Stärken, wenn sie wirklich so auffahren kann. Ich möchte da auch nicht zu viel verraten, weil mich hat das komplett kalt erwischt, was da passiert in dem Film. Ich finde, das ist auch ein solider Film. Ja. Ich würde den ungefähr auf eine gleiche Stufe stellen. Der ist ein bisschen langatmig und ich kann auch wirklich verstehen, wenn man so gar nichts mit der Musik von Neil Diamond anfangen kann, dann ist dieser Film wahrscheinlich auch gar nichts.
Aber ist das quasi ein Biopic oder ist das 100% fiktional?
Nee, es ist eigentlich ein Biopic.
Okay, weil du bist ja eigentlich auch nicht so der Biopic-Fan.
Ich bin auch nicht, aber das Ding ist, ich mag Biopics nicht über Geschichten, die ich kenne.
Ja, ja. Also so, du kennst die Menschen ja nicht.
Genau, und hier kennst du die halt nicht. Die
können rumlügen, du merkst es nicht.
Richtig, genau, das können sie machen. Ja, ja. So, aber ich finde so bei Filmen, wie zum Beispiel auch, wo ich ja auch immer wirklich sehr kritisch gegenüberstehe, ist halt diese Michael Jackson, das Biopic, das kommen wird, wo man dann auch weiß, okay, gut, da wird wahrscheinlich sehr viel gekünstelt. Und
freust du dich nicht auf die 4 Beatles-Filme?
Da freue ich mich bolle drauf.
Wo jeder Beatle einen eigenen Film bekommt, ist übrigens kein Prank, das kommt wirklich.
Ja, ich finde das auch immer noch wild und ich bin gespannt. Aber ja, also das hier ist, das ist ein okayer Film.
Ich bin kein Beatles-Hater, aber das wird meine persönliche Hölle, im 3. Beatles-Film zu sitzen.
Was? Dann war das
Beatles-Sample? Wer weiß, vielleicht erzählen sie es ja wirklich, wirklich auf eine sehr interessante Art und Weise. Ich finde, der 5. Beatle sollte auch noch einen Film kriegen.
Ja, ich finde es auch so lustig, also die ganzen Memes, dass niemand in den Ringo-Film gehen wird, oh. weil alle nur in den Paul- und John-Film und doch.
Ringo Starr ist ein absoluter, toller
Typ. Ja, er ist eine Ikone.
Auf jeden Fall. George Harrison ist der beste Beatle.
Ja, ja, der musikalisch anspruchsvollste.
Ja. Startet aber auch diese Woche, den ich sehr empfehlen kann, ein Film, der heißt Ein einfacher Unfall. Das ist eine iranisch und vor allem französische Koproduktion von einem sehr, sehr besonderen Regisseur namens Jafar Panahi, den man zum Beispiel für Taxi Teheran kennt. Damit ist er auf der Berlinale sehr krass durchgestartet zum Beispiel. Ist deswegen ein so besonderer Film, weil die Idee zum Film ihm kam, als er selbst zwischen 2022 und 2023 im Gefängnis saß. Er stand 14 Jahre lang unter Hausarrest und darf erst seit ein paar Jahren wieder reisen und eigentlich ein Arbeitsverbot als Filmemacher. Und hat halt trotzdem, trotz dieses Arbeitsberufsverbots, diesen regierungskritischen iranischen Film ins Leben gerufen, wieder komplett ohne jegliche Drehgenehmigung der iranischen Behörden, die er eh nicht bekommen hätte. Und dieser Film ist auch deswegen so spannend, weil er den Hauptpreis beim Filmfestival in Cannes gewonnen hat. Mhm. Und wahrscheinlich der französische Vertreter bei den Auslands-Oscars sein wird. Also es ist wirklich ein sehr großer Film.
Das ist ja auch eine wilde Sache, weil gerade gibt es ja auch im Iran viele, viele Proteste und es bewegt sich gerade so. Jetzt sehr heute viel. Aufnehmen, wer weiß, was morgen und so ist.
Ja.
Passiert gerade sehr viel. Das ist ja so ein Film, der wirklich dann auch so zeitgeistmäßig ist. Ja so, der Mann hat Berufsverbot und das ist ja schon krass. Ne?
Ja, aber pass auf. Jetzt sage ich dir mal was, was dir komplett diese Schublade zerstören wird. Weil man denkt direkt, okay, das wird ein harter Film, ein hartes Drama, das sehr politisch ist und so weiter. Es ist eine Screwball-Komödie.
Geil.
Also es ist eine Komödie. Es ist, du hast ihn mit mir zusammen gesehen, Lenny. Ne? Also es ist, man muss dazu sagen, also ich erzähle einfach mal, worum es kurz geht. Es geht um einen Typen namens Ekbal. Ekbal fährt nachts mit seiner Frau und seiner Tochter mit dem Auto einfach nach Hause und überfährt dabei aus Versehen einen Hund. Das ist ein ganz einfacher Unfall. Er sieht den Hund nicht, überfährt ihn und stellt dann auf der weiteren Fahrt fest, dass das Auto klackert irgendwie und muss spontan in eine Werkstatt. So. In dieser Werkstatt trifft er auf den Handwerker Wahid. Und Wahid glaubt in Ekbal einen Menschen zu erkennen, den er aus seiner Vergangenheit kennt und beschließt, ihn zu entführen und zu töten.
Was?
So. Und jetzt fragt man sich, was zur Hölle, das klingt doch überhaupt nicht nach einer Komödie. Es ist halt, das ist halt das Besondere auch in diesem Film, es ist dieses Zusammenspiel aus, die Sache ist, dieser Wahid weiß nicht, ob Ekbal wirklich der Typ ist und versucht die ganze Zeit, diesen Mann zu identifizieren und alte Freunde und so weiter aufzutreiben, die ihm sagen, ob es er ist und so weiter. Und es wird halt immer schräger und immer skurriler, weil er halt diesen Typen in seinem Auto hat und ihn entführt hat und halt versucht rauszufinden, ob das der ist, bevor er ihn halt letzten Endes tatsächlich töten kann. So, ich will jetzt auch nicht offenbaren, warum er ihn überhaupt töten möchte, weil das ja auch schon ein Spoiler-Gebiet wäre. Und es ist halt stellenweise einfach unfassbar ulkig und also witzig und entwickelt dann aber so eine Schwere und so eine Dramatik, wo mir wirklich gerade auch beim Ende so komplett die Luft wegblieb. Und ich fand den Film wirklich grandios und kann absolut nachvollziehen, warum der so gefeiert wird, zumindest von der Fachpresse. Lenny, wie hast du den Film wahrgenommen?
Ich kann ihm nichts hinzufügen. Also mir geht's exakt genauso.
Ja.
Ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Und ich finde auch gerade so diese skurrilen Figuren, die noch immer, also es kommen immer noch neue Figuren hinzu.
Ja.
Und die sind alle wirklich skurril. Es gibt dann zum Beispiel ein Brautpaar, das dann noch so dazu genommen wird und alles Mögliche.
Ja.
Aber es ist halt so skurril und dann aber noch gepaart mit einer Ernsthaftigkeit, dass man stellenweise auch gar nicht dann lachen kann.
Also absolut.
Wirklich, absolut. Also ich finde wirklich sehr, sehr toll. Sehenswert.
Also da bleibt einem wirklich regelmäßig in diesem Film irgendwie das Lachen im Halse stecken, wenn man wirklich so empathisch genug sein kann, in diesen Situationen zu verstehen, was da wirklich gerade wirklich passiert im Subtext. Und das ist einfach ein wilder Film, der auf so vielen Ebenen funktioniert, meiner Meinung nach. Und ich verstehe aber auch absolut, wenn man das Gefühl hat, dass dieser komödiantische Weg, sich diesem schweren Thema zu nähern, für manche auch einfach zu ungewöhnlich ist oder nicht greifbar ist in irgendeiner Form. Oder also er geht halt nicht dokumentarisch an dieses Thema ran, sondern ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Ich möchte nur diese Empfehlung aussprechen. Ich fand ihn grandios und er wäre definitiv in meiner Top 10 der besten Filme gewesen letztes Jahr, wenn er jetzt nicht halt diese Woche, in dieser ersten Januarwoche erscheinen würde. Ein einfacher Unfall aus dem Iran. Und es startet noch ein sehr, sehr ähnlicher Film, der ähnlich brisant ist, nämlich Greenland 2 Migration. Nein, kleiner Scherz. Es ist
obwohl,
ja, das
Grönland auch gerade.
Ja, das stimmt. Grönland ist auch ein Thema. Aber es ist der neue Gerard Butler-Film. Es ist die Fortsetzung von Greenland. Und ich habe Greenland nicht gesehen.
Ich schon.
Ja, der ist schon, der ist nicht gut, oder?
Ist das auch nur Rom-Com?
Nein, es ist keine Rom-Com.
War Gerard Butler nicht auch so ein Rom-Com?
Es ist schon so ein apokalyptischer Film.
Der ist ein apokalyptischer. Und ich möchte auch sagen, warum ich Greenland damals geguckt habe. Das war die allerletzte Vorstellung im Primus-Palast in Eschweiler bei mir in der Heimat. Oh. Und ich fand's schlimm, dass sich dieses Kino meiner Kindheit mit diesem Film verabschiedet hat. Oh, nein. Und ich musste es war halt wirklich ganz schlimm, weil der Film war kacke und das Ereignis war kacke.
Worum geht's in Greenland 1?
Ich kann's nicht mehr sagen. Es geht darum, dass halt wirklich die Welt untergeht. Es hat so einen 2012-Charakter und die versuchen, glaube ich, alle nach Grönland zu fliehen, weil es da so diesen einen riesigen Bunker gibt, wo die alle unterkommen.
Genau, weil Komet ist es übrigens.
Ein Komet.
Ein Komet fliegt auf die Erde zu. Und ja, der zweite Teil setzt genau da an. John und Allison sitzen mit ihrem Sohn nach dem Einschlag des Kometen in diesem Bunker, tief unter Grönland, müssen dann aber diesen Bunker verlassen, weil ein schweres Erdbeben sie dazu zwingt.
Was kommt in Greenland 3? Sturm.
Ja.
Nur wieder rein in den Bunker.
Ja, aber dann sind sie halt an der Oberfläche. Die Welt ist verstrahlt und weitere Kometeneinschläge bahnen sich an. Aber ein Ort soll noch sicher sein, nämlich der Einschlagskrater von diesem ersten Kometen in Südfrankreich.
Wegen der Statistik, dass der da nicht mehr.
Ja, aus irgendeinem Grund ist dieser Krater so
das
sicher.
Ist so, das hört sich wie so Weltreise. Scheiße, wie hört man denn davon? Also, keine Ahnung.
Also,
es hört sich so ein bisschen Hanebüchen an.
Also ich habe irgendwie Bock. Also ich habe irgendwie Bock, Greenland 2 zu gucken. Das klingt so wild und so lustig.
Ich glaube schon. Aber das Ding ist, was ich auch gesehen habe, hier Greenland 1 könnt ihr aktuell bei Prime sehen. Der ist so die ganze Zeit in der Top 10. Ich glaube, das haben die gut getimt, damit alle nochmal gut vorbereitet sind für den zweiten Teil.
Mhm. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Also das klingt auch gar nicht so räudig. Ich mag da irgendwie die Handlung. Das klingt spannend.
Ja, ich habe so ein kleines Herz habe ich dann doch für so
Apokalypsen-Filme. Aber ich meine, wir beschweren uns sehr oft darüber, wie so englische Titel ins Deutsche übersetzt werden. Und manchmal ist es auch klar, wenn irgendwie sehr komplexe englische Wörter benutzt werden, macht es ja auch Sinn, dann einfachere deutsche Wörter zu nehmen und so weiter. Aber hier zum Beispiel, Greenland 2 Migration heißt hier Greenland 2. Die haben einfach dieses Migration hinten einfach rausgepackt.
Das ist im Deutschen kein gutes Wort.
Lassen wir mal so im Raum stehen. Ich als Migrantenkind. Ja, oder ihr folgt uns einfach auf Spotify und allen anderen Podcast-Plattformen, die es da so gibt. Und wir würden uns sehr darüber freuen. Und ja, wir sprechen uns einfach nächste Woche wieder zum nächsten Podcast hier auf Cinema Strikes Back, dem besten Film- und Serien-Podcast auf der Welt und in Greenland. Bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao.
Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt: Paul Gerkens. Grafik und Design: David van Steppold. Technische Umsetzung: Patrick Hochnadel. Setbau und Design: Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro: Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer: Patrick Roach.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, aka Cold Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.